Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Ich wünschte, ich könnte mal mit Yorgos reden und ihn fragen. Aber dann sagt er wahrscheinlich, der Film ist so, wie du ihn interpretierst. Und dann bin ich immer noch hilflos.
Sagt mal, Lisa und Laura, über welche Nachricht aus der Filmwelt habt ihr euch als letztes gefreut?
Ja, Lisa, fang du doch mal an.
Das ist gerade voll schwierig, weil gefühlt schreibe ich Laura jeden Tag irgendwelche Nachrichten aus der Filmwelt. Also wenn wir so bei Signal kommunizieren, bin ich immer so, oh Laura, guck mal, das und das geht ab. Aber ich glaube, das Letzte, worüber ich mich gefreut habe, ist ein bisschen random, aber dass Millie Alcock Supergirl wird. Nicht, weil ich irgendwie denke, dass ich irgendwas von DC erwarte gerade oder mich besonders sogar auf einen Supergirl-Film freue. Aber irgendwie habe ich mich voll darüber gefreut, dass Millie Alcock jetzt noch eine andere, also einfach Rollen bekommt, was ja Sinn ergibt, weil sie in House of the Dragon einfach mega krass gut war. Aber irgendwie ist es so der Beginn von, also für mich ist es so der Beginn von Millie Alcocks Hollywood-Karriere. Und dann war ich so, oh, wie cool. Mensch, das ist doch schön für sie. Da kann ich mich, das ist das Letzte, wo ich mich dran erinnern kann.
Ja, ich war auch ein bisschen traurig, als der Zeitsprung bei House of the Dragon passiert ist. Weil das ja bedeutet hat, dass wir sie unter anderem nicht mehr gesehen haben. Aber schön für sie.
Ja.
Ich finde das so schön, dass du gerade sagst, dass du mir ständig Film-News auf Signal schickst. Ich kann mich an keine einzige erinnern.
Nee, keine einzige. Also nicht so Film-News, aber so im Sinne von, oh, ich habe gerade online das gesehen. So. Und das sind ja manchmal auch einfach Sachen, die, also so, weiß ich nicht, irgendwelche so Instagram-Reels oder so. Also in den
letzten, was man im Internet sieht, das sind natürlich alles Nachrichten.
Das stimmt alles. Aber Laura, ich weiß, warum das so ist, warum du das gerade denkst, weil ich nämlich die letzten, hier kurzer Reveal im Podcast, ich habe die letzten 2 Monate kein Instagram auf meinem Handy gehabt, weil ich ein bisschen Social-Media-Detox machen wollte. Und deswegen habe ich dir die letzten 2 Monate wahrscheinlich nichts geschickt von Instagram. Deswegen bist du so, Lisa schickt mir nie Dinge.
Ja, ich kann mich auch davor
egal,
nicht.
Egal, vielleicht stimmt es auch nicht.
Weißt du, das Interessante daran ist, das ist durchaus möglich, dass du das machst. Die Frage ist einfach nur, wie viel davon kommt bei mir an? Und scheinbar ist die Antwort nichts. Mein Gehirn ist einfach nur so. Aber ist auch schön, weil ich habe jetzt drüber nachgedacht, welche News mir in letzter Zeit irgendwie positiv aufgefallen. Keine. Meine Erwartungen sind null und dementsprechend kann ich auch nicht enttäuscht werden.
Okay, ich habe noch eine Nachricht, über die ich mich gefreut habe. Es gibt nämlich endlich einen Release-Termin für The Acolyte.
Oh echt? Serie. Das habe ich nicht mitbekommen. Also, oh mein Gott.
Moment, ich muss es gleich ein bisschen dämpfen, die Erwartungshaltung. Es ist noch nicht offiziell. Es ist laut einem Bericht vom Collider, soll die Serie am 5. Juni in diesem Jahr auf Disney Plus erscheinen. Und das ist ja die erste Star-Wars-Serie, die von einer Frau erdacht worden ist, nämlich von Leslie Headland.
Oh, ich habe das passiert nämlich, Leute, wenn man nicht im Internet ist, also nicht im Internet, bin ich ja schon, aber nicht auf Instagram ist, dann bekommt man sowas nicht mit und ich freue mich die ganze Zeit so voll auf diese Star-Wars-Serie und danke,
ja,
Fabian, du hast meinen Tag
gerne
verbessert, aktiv gerade.
Also ich bin auch voll gespannt, weil diese Serie ja lange, lange vor der Zeit spielt, die wir so in den Star-Wars-Filmen kennengelernt haben. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Aber das ist eigentlich auch schon, passt sehr gut zu dem Thema, über das wir heute reden. Denn ich habe aus Recherchegründen mal kurz in das Star-Wars-Celebration-Video von ihr reingeguckt, um noch mal kurz zu verifizieren, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Und da sind mir leider die Kommentare unter dem Video aufgefallen, die alle negativ waren.
Oh nein.
Und
weird.
Ja, da habe ich mich, da habe ich auch so, warum? Was hat die Schlimmes getan, dass sie alle hassen? Also ich habe ein bisschen recherchiert. Sie war wohl ein Jahr die persönliche Assistentin von Harvey Weinstein.
Oh.
Was ja nicht so geil ist. Auf der anderen Seite, das ist ja, heißt ja noch lange nicht, dass sie da bei den bei diesen ganzen Sachen mit involviert war. Sie hat übrigens auch ein Theaterstück über ihre.
Vor allen Dingen heißt das eher, dass es, dass sie potenziell Opfer von Harvey Weinstein war und dementsprechend ist es nicht. Also ich finde es gerade ein bisschen schwierig, das dann umzudrehen und zu sagen, sie ist Mittäterin, wenn sie eine Frau in der Nähe von einem Mann ist, der ganz eindeutig Machtmissbrauch begangen hat.
Und sie hat auch ein Theaterstück über ihre Erfahrungen geschrieben, das heißt Assistance. Und wenn man sich so die Synopsis durchliest, war das nicht so die geilste Erfahrung, die sie da gemacht hat.
Ganz
unerwartet. Jetzt. Und ich frage mich natürlich auch, das ist jetzt also kein besonders guter Konter, aber die ganzen Leute, die da diese negativen Kommentare unter ihre Videos schreiben, da frage ich mich immer, ob die auch so besonders kritisch sind, wenn es um Quentin Tarantino geht zum Beispiel, der ja fast seine ganze Laufbahn mit Harvey Weinstein zusammengearbeitet hat. Ich vermute nicht, aber ich kann es auch nicht beweisen. Außerdem, worüber sich auch sehr viele Leute aufgeregt haben, eine ganz, ganz schlimme Sünde von ihr, sie hat George Lucas kritisiert. Da gab es dann auch, ja, ich weiß. Und der wurde ja noch nie in seiner ganzen Laufbahn von irgendwelchen anderen Leuten kritisiert.
Nee, gar nicht.
By the way, natürlich nicht wirklich, sondern sie ist in einem Interview gefragt worden, so über die aktuelle Filmindustrie. Und in diesem Interview hat sie so das Verlangen der Industrie in Frage gestellt, immer alles Könner zu wollen. Also dass immer Regisseure oder Regisseurinnen gesucht werden, die von sich sagen, ich kann alles, gebt mir den Job, ich kümmere mich um alles und ihr müsst euch keine Sorgen machen, weil sie von sich sagt, ich bin so eine nicht. Ich brauche auch den Input von anderen Leuten. Und als Beispiel hat sie dann George Lucas genannt, der auch die Hilfe von anderen Leuten brauchte, zum Beispiel eben den Konzeptzeichner Ralph McQuarrie. Also ohne seinen Input sähe Star Wars ganz anders aus, wenn es Star Wars überhaupt gegeben hätte. Und aus diesem kleinen Detail hat dann die toxische Internetwolke die Headline kreiert, Leslie Headland kritisiert George Lucas. Und deswegen hat sie bei einigen Leuten leider einen sehr negativen Ruf, was ich sehr traurig finde.
Das ist ja komplett absurd. Als wenn jetzt eine Person so eine ganze Serie oder einen ganzen Film alleine drehen könnte. Also,
ja, das, vor allem, ich finde es auch deswegen so absurd, weil mir fallen spontan mindestens 3 männliche YouTuber ein, die George Lucas sehr kritisiert haben. Und unter deren Videos sehe ich solche Kommentare nicht. Aber gut. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Film und Serien, powered by Vodafone. Vergangene Woche war ja der Internationale Frauentag und deswegen wollen wir über Frauen in der Filmwelt und weibliche Geschichten reden. Dabei kann es unter Umständen auch zu Spoilern kommen. Wir, das sind Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mag. Kleiner Spoiler, vielleicht werden wir in dieser Folge den ein oder anderen deiner Lieblingsfilme von 2023 besprechen.
Hallo. Oha, das könnte passieren. Hallo.
Das könnte passieren, ja. Und ebenfalls mit dabei ist Laura Samide, unsere Expertin für Dramaturgie, bekannt und gefürchtet für ihre streitlustigen Ansichten. Hi, Laura.
Was ist das denn für eine Anmoderation?
Ich finde das gut. Ich bin mega geheilt. Ich muss jetzt in den Kampf rein.
Vielleicht solltest du jetzt dein Mikro mal ein bisschen dann leiser drehen, deine Tonaufnahme, und nicht ich. Laura schreit hier gleich rum.
Ja, pass auf. Kennt man. Und dann gibt es ja auch noch mich, Fabian Douglas. Ihr kennt mich auch von GigaTV Mac oder als Moderator von diesem Podcast. Übrigens, Lisa, zu unserem vorherigen Podcast haben wir die Leute ja gefragt, zu welcher anderen Animationsserie wünscht ihr euch eine Realverfilmung? Ihr erinnert euch vielleicht. Und mit großem Abstand haben die Leute gesagt, Kim Possible.
Ja.
Und das passt ja auch zu dieser Podcast-Folge.
Danke für den Support. Das ist mir sehr wichtig, diese Meinung weiterzutragen. Mit unserer gesammelten Stärke können wir vielleicht die Kim Possible-Realserie realisieren. Ich glaube, so funktioniert das, wenn man eine Spotify-Umfrage
definitiv
macht. Wird das auch gemacht.
Beim Zack Snyder Cut hat es ja auch geklappt. Warum nicht auch bei Kim Possible? Ja. Aber bevor wir über die aktuellen Trends in der Filmwelt reden, erstmal ein wenig Werbung. Wenn ihr in eure Schreibtischschublade schaut, was findet ihr dann? Also bei mir sind das Stifte, irgendwelche Unterlagen, eine Notration Schokolade und tatsächlich ein altes Handy. Ich bin damit nicht der Einzige. Gut 200 Millionen ausrangierte Mobilgeräte sollen laut Digitalverband Bitkom in den Schubladen und Schränken deutscher Haushalte liegen und mit ihnen viele wertvolle Ressourcen, die ungenutzt bleiben. Für den Umwelt- und Klimaschutz ist es wichtiger denn je, Smartphones und deren Materialien weiter im Kreislauf zu halten, anstatt immer wieder neue, knapper werdende Ressourcen abzubauen. Deswegen könnt ihr euer altes Smartphone in Zahlung geben, Vodafone lässt es dann aufarbeiten, damit es weiter genutzt werden kann. Gut für euren Geldbeutel, noch besser für die Umwelt. Mehr Infos zu diesem exklusiven Service für Vodafone KundInnen findet ihr in den Shownotes und der Videobeschreibung. Damit sind wir wieder zurück aus der Werbung. Ja, 2023 war ja ein sehr, ich sag mal, gemischtes Filmjahr. Darüber haben wir ja auch schon in unseren Podcast-Folgen über unsere Lieblingsfilme und Lieblingsserien geredet. Und ich finde auch, oder ich habe so das Gefühl, auch für die Frauensache war das ein sehr gemischtes Filmjahr, weil es gab auf der einen Seite einige Filme und Serien mit starken Frauenfiguren, Beispiel Barbie, Beispiel Yellow Jackets. Insgesamt ist die Repräsentation aber zurückgegangen. Die Annenberg Inclusion Initiative hat zum Beispiel vorgerechnet, dass nur 30 der 100 umsatzstärksten Filme des vergangenen Jahres ein Mädchen oder eine Frau in einer Haupt- oder Nebenrolle hatten. Zum Vergleich, im Jahr 2022 waren es noch 44. Laura, kannst du dir erklären, warum die Filmindustrie scheinbar keinen Bock mehr auf Gleichberechtigung hat?
Lag das komplett an Oppenheimer?
Weiß ich nicht, frag ich dich.
Ich finde es schwierig. Ich würde das so nicht formulieren. Ich glaube nicht, dass die Filmindustrie keinen Bock mehr darauf hat, aber ich glaube, dass es halt oft nicht so leicht ist. Und ich denke, dass wir oft miteinander verwechseln, dass Feminismus und weibliche Repräsentation in Filmen ein Trend ist. Oder mit, aha, also verwechseln mit was eigentlich normal sein sollte. Und also ich habe in letzter Zeit so ein bisschen darüber nachgedacht, auch wie jetzt in den letzten paar Jahren so ein paar Sachen sich dann irgendwie auch durch MeToo verändert hatten, wie auf einmal irgendwie auf irgendwelchen Modelabeln dann irgendwie The Future is Female überall stand, von Discountketten bis hin zu Couture, wo das dann aufgetaucht ist. Und dann ist es wieder verschwunden. Und das ist halt irgendwo schade, weil, was heißt schade? Es ist halt irgendwie, es erzeugt bei mir ein riesen Fragezeichen, weil das sollte kein Trend sein. Das sollte eigentlich die Normalität sein. Und wenn es jetzt dazu Statistiken gibt, heißt es ja im Grunde genommen nur, dass sich da wieder was eingependelt hat, was davor auch schon so war. Und dann muss man sich in der Industrie, finde ich, die Frage stellen, wie kann man daran gehen, um das wirklich nachhaltig zu verändern? Weil wir brauchen diese Perspektiven. Weil andernfalls wird Kunst und Kino irgendwann einfach eindimensional und dadurch auch langweilig, weil es weil ja nur durch diese Diversität und durch diese vielen verschiedenen Stimmen überhaupt sowas wie Spannung auch generiert werden kann.
Außerdem muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass diese Berechnung ja sehr breit gefächert ist. Also es wird ja nicht nur gezählt Frau in der Hauptrolle, sondern auch Frau in der Nebenrolle. Und ich glaube, Filme ohne jeglichen Frauen, sei es in Haupt- oder Nebenrollen, will ja keiner haben, glaube ich. Insofern sollte das ein No-Brainer sein, dass wir doch auch mehr Repräsentation wollen.
Ich weiß nicht, am Ende des Tages gibt es bestimmt den einen oder anderen Film, der eventuell keine oder fast keine weiblich gelesene Figur braucht.
Ja.
Es gibt bestimmt Geschichten, die man so erzählen kann.
Im Zweiten Weltkrieg vielleicht, oder?
Naja, genau. Also es gibt ja irgendwo Situationen, in denen das halt einfach schon so vorgegeben ist, dass da halt eine weiblich gelesene Person irgendwo einfach nicht vorkommen kann, wie zum Beispiel in historischen
Shawshank Redemption zum Beispiel.
Und dann macht es am Ende des Tages natürlich auch Sinn, dass solche Geschichten auch erzählt werden. Und das ist ja genau dann eben auch Feminismus, dass es halt darum geht, dass es eine Gleichberechtigung gibt. Aber die Gleichberechtigung gibt es ja nicht, wenn man halt eben nur in die eine Richtung schaut.
Lisa, was war denn so dein Eindruck vom vergangenen Filmjahr? Hattest du auch dieses Gefühl oder wurde alles von den großen Erfolgen überschattet, dass du gesagt hast, wir sind auf einem guten Weg?
Naja, also es ist natürlich schon so gewesen, dass im letzten Jahr, also letztes Jahr stand ja einfach unter dem Barbenheimer Stern das Kinojahr, und da Barbie eben so im Fokus stand, hat man, oder ich weiß nicht, ob ich jetzt so zwangsläufig, aber so generell hat man vielleicht vergessen, dass Barbie ist halt nur ein Film, der unglaublich erfolgreich ist, aber eben auch nur ein Film. Ich weiß nicht. Ich habe also schon das Gefühl, also jetzt ist wirklich eine gefühlte Wahrheit, dass sich das in den letzten Jahren sich auch, wie Laura sagt, seit MeToo auch viel verändert hat. Aber ich kann mir auch so ein bisschen vorstellen, dass es trotzdem so eine gewisse Diversity-Müdigkeit gibt. Also Laura meinte ja schon, erst kamen die Pullis, dann verschwanden sie wieder. Ich hatte übrigens auch, mir ist eingefallen, ich hatte so einen lilafarbenen, bauchfreien Pulli, wo irgendwie Female Future auf den Ärmeln stand, in Orange oder so. Es war ein Moment. Aber ich glaube, also nach MeToo zum Beispiel haben halt sich Studios gedacht oder auch das Publikum gedacht, okay, jetzt, ja stimmt, das geht ja gar nicht und wir müssen jetzt ein bisschen mehr Mühe geben und ein paar mehr Filme mit Frauenfiguren schreiben oder feministische Filme schreiben. Und jetzt ist MeToo ja schon ein Ticken her und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich sowohl bei Publikum und bei Studios so ein bisschen so eine, also teilweise, nicht nur, aber so ein Gedanke eingestechen hat, so, ja Mensch, wir hatten doch jetzt bestimmt 10 Filme, wo wir ein bisschen divers waren, das muss doch, reicht das jetzt nicht mal? Kann man jetzt, also ich meine, man kann das ja weitermachen, aber muss man jetzt trotzdem noch so ein großes Augenmerk darauf legen? Aber wie Laura meint, also man verändert einfach so tiefsitzende strukturelle Ungleichheiten halt nicht in so 3 Jahren. Jetzt auch mit dieser Studie ist natürlich, also ich fände es interessant, jetzt die nächsten Jahre auch zu sehen, um zu sehen, was eben so jetzt zum Beispiel Barbie für einen Einfluss hatte. Und bei diesen Studien ist es ja auch so, es werden ja quasi die umsatzstärksten Filme betrachtet, was ja auch wichtig ist und Sinn ergibt, weil das eben halt auch die Filme sind, über die man am meisten redet, die dann den meisten Einfluss haben, weil sie von den meisten Leuten gesehen werden und halt ja genau auch Umsatz generieren. Aber es existieren ja trotzdem noch andere Filme außer diesen 100 Filmen, die da quasi untersucht werden. Und deswegen kann man, ich weiß nicht, was es da für Studien für gibt, also ob es da auch noch quasi weitere Studien so gibt, aber da hängt natürlich dann nicht so viel Geld dran und ich glaube trotzdem auch, ob trotz der Entwicklung von jetzt seit MeToo, werden teilweise immer noch Filme mit Protagonistinnen oder halt auch queeren Figuren zum Beispiel als Umsatzrisiko gesehen und ich bin jetzt gespannt, wie das jetzt nach Barbie weitergeht. So, Monolog Ende.
Nee, ist ja gut. Also ich überlege mir da auch so, muss ich mich vielleicht selber an die eigene Nase fassen, denn ich würde schon sagen, dass ich ein Filmfan bin. Aber gehe ich wirklich auch von mir aus, ohne jetzt von irgendwem wie meiner Frau oder so dazu gedrängt zu werden, gehe ich auch von mir aus selber in einen Film, der zum Beispiel einen rein weiblichen Cast hat? Zum Beispiel, keine Ahnung, Hidden Figures oder so. Hätte ich mir den habe ich mir den im Kino angeguckt? Nein, habe ich nicht. Den habe ich mir irgendwann auf DVD beziehungsweise angeguckt, als er dann im Fernsehen lief. Und ich glaube, wir Männer müssen uns.
Und dann hast du festgestellt, dass er fantastisch ist.
Und dann habe ich festgestellt, dass er fantastisch ist, genau. Also ich glaube, wir Männer, ich rede jetzt mal die Männer an, wir müssen uns da auch selber hinterfragen und schauen, gucken wir denn, also steuern wir die Entscheidungen denn mit unserem Geld auch in die, in Anführungszeichen, richtige Richtung. Denn wenn wir uns immer nur den 0815 Hollywood-Blockbuster-Quatsch angucken, dann wird es auch immer nur 0815 Hollywood-Blockbuster-Quatsch geben. Und wenn wir nicht auch selber mal irgendwie über den eigenen Tellerrand hinausblicken, dann wird wahrscheinlich alles so bleiben, wie es ist. Und dann müssen wir uns fragen, ob wir das wollen. Ja.
Ich glaube aber genau beim Hollywood-Blockbuster, bei den Hollywood-Blockbustern-Sachen sind in letzter Zeit ja auch Entscheidungen getroffen worden, mehr Diversität auch hinter der Kamera herzustellen. Und das ist ganz oft damit geendet, dass es halt einen totalen Backlash gab gegen diese Filme. Und ich glaube, das muss man sich auch noch mehr genauer anschauen und schauen, auf welcher Art und Weise wird hier dann eigentlich kritisiert und inwieweit werden bestimmte Filme anders kritisiert, weil, wie du es ja vorhin in deinem Beispiel eben auch schon gesagt hast, weil es halt eventuell eine Frau ist, die da hinter der Kamera steht da nochmal ein ganz anderer Blick drauf geworfen wird, weil die Annahme natürlich immer ist, dass diese eine Frau, die muss sich ja besonders qualifiziert haben, die muss ja besonders sich hervorgehoben haben, überhaupt das Recht, sich erkämpft zu haben, da diese Position einnehmen zu können.
Ja, oder auch im Gegenteil. Also ich gebe bestimmt den einen oder anderen im Internet, der auch von sich denkt, so, die hat den Job nur bekommen, weil sie eine Frau ist. Und deswegen könnte es ja auch genauso sein, dass Frauen dann von sich so das Gefühl haben, sie müssen sich besonders beweisen, müssen besonders hart arbeiten.
Man kann es echt nicht, kann es echt niemandem recht machen.
Kann es niemandem recht machen, nee.
Oh Gott, das ist wie ein Barbie-Monolog.
Das ist ein gutes Stichwort. Dann kommen wir doch mal zu den großen Filmen von 2023. Vielleicht können wir hier auch einige Trends entdecken. Und da geht, glaube ich, kein Weg dran vorbei an Barbie. Wir haben über Barbie natürlich in diesem Podcast auch schon ausführlich geredet. Aber ich glaube, wir können einen Frauen-Podcast nicht machen, ohne auch nochmal über Barbie zu reden. Vorher wollte ich aber über das Barbie-Oscar-Drama reden. Denn jetzt am Wochenende sind ja die Oscars vergeben worden. Und vorher gab es da schon einigen Unmut. Denn Ryan Gosling war zwar als bester Nebendarsteller nominiert, der ja in Barbie kennengespielt hat, nicht jedoch Margot Robbie als beste Hauptdarstellerin und auch nicht Greta Gerwig in der Kategorie beste Regie. Lisa, wie sauer warst du, als du das erfahren hast?
Ich fand es sehr ironisch, muss ich sagen, dass gerade beim Barbie-Film die beiden Frauen, die am wichtigsten für die Umsetzung und die Produktion des Films waren, halt nicht bedacht worden sind. Es war geradezu so ein Meta-Kommentar auf den Film eigentlich, dass gerade quasi der Darsteller von Ken dann eben diese Nominierung bekommen hat. Ich muss sagen, bei Greta Gerwig hat mich das eigentlich am meisten gestört. Bei Margot Robbie kann ich, wenn ich sehe, wer jetzt noch nominiert ist, so Lily Gladstone, Emma Stone, Sandra Hüller, zwei andere Leute, die ich gerade vergessen habe.
Carey Mulligan und Annette Bening.
Ja, das kann ich beides nicht so beurteilen, weil ich die Filme beide nicht gesehen habe tatsächlich. Aber da war ich so, okay, wenn es bei fünf Leuten, Margot Robbie hat zwar richtig gut gemacht, aber da kann ich noch eher verstehen, dass es irgendwie nicht bedacht worden ist in dem Rahmen. Aber Greta Gerwig, come on, also Leute. Also ich meine, das finde ich, da muss ich sagen, war ich ein bisschen getroffen und enttäuscht. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Ja, bei den Hauptdarstellerinnen sehe ich das so wie du. Also klar wäre es schön gewesen, aber dann hätte halt eine andere Kollegin von ihr nicht die Chance bekommen. Und wenn man sich einfach die Liste durchliest, es sind halt alles sehr starke Performances gewesen. Wen willst du da rausstreichen? Also insofern, weiß ich, Laura, wie ging es denn dir bei der Entscheidung?
Also ich habe grundsätzlich eh immer ambivalente Gefühle gegenüber dem Oscar, weil ich finde, dass die Oscar-Verleihung meistens so nicht das abbildet, was ich denke, was halt irgendwie als bester Film oder als beste Regie ausgezeichnet werden sollte. Da ist wahnsinnig viel Politik mit im Spiel. Und ich finde, das ist halt einfach ganz oft, das ist halt einfach irgendwie ganz oft überhöht ist als die Auszeichnung. Ich glaube, da gibt es andere Auszeichnungen, die am Ende des Tages vielleicht gerade für den Sachverstand wichtiger sind. Auf der anderen Seite ist es halt bei uns in der Popkultur eben so als Meilenstein jedes Jahr verankert und dementsprechend kommt man halt einfach auch nicht dran vorbei. Und ich sehe es genauso wie Lisa. Also Margot Robbie kann ich nachvollziehen am Ende des Tages, weil ich finde, sie hat da eine wahnsinnig gute, solide Leistung abgeliefert. Ich kann aber verstehen, wenn man sagt, okay, das ist jetzt, ich habe Margot Robbie auch schon mal in vielleicht anspruchsvolleren Rollen gesehen, wo sie halt einfach mehr von sich noch zeigen konnte und wo sie eventuell mehr noch eine Nominierung verdient hat. Und bei Greta Gerwig kann ich es null nachvollziehen, weil das ist der erfolgreichste Film des Jahres aus einem ganz bestimmten Grund heraus. Und das ist nicht, also das ist nicht einfach so wegzuschieben. Und sie da nicht zu nominieren, fand ich.
Ja, die. Also die Regie ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen, so. Also. Nee. Weiß ich auch nicht, Leute.
Ja. Da wollte ich noch fragen, wie seht ihr das denn? Also hätte Margot Robbie eine Oscar-Nominierung bekommen müssen? Ja oder nein? Stimmt gerne ab. Die Umfrage findet ihr auf Spotify unter der Folge. Dann lass uns doch noch mal über, über den Film Barbie reden, Barbie von Greta Gerwig. Immerhin einen Oscar für den besten Originalsong. Was mir da neulich noch aufgefallen ist, der Film wurde, nun ist ja nachvollziehbar, wenn er so erfolgreich ist, wird er von vielen Leuten geguckt und wurde dann ja auch stark kritisiert. Unter anderem ist er ein Kritikpunkt gewesen, dass er zu plump sei, dass viele Sachen einfach angesprochen werden, anstatt sie irgendwie ein bisschen subtiler zu kritisieren. Und dazu habe ich eine nette Anekdote. Ich habe ihn nämlich vor kurzem noch einmal geguckt, zusammen mit meiner Frau. Die hat ihn da zum ersten Mal gesehen. Und ihr erinnert euch diesen einen Monolog im Finale. Ich weiß aus Spoilergründen.
Der Monolog,
ja. Da war sie sehr ergriffen von dem Monolog. Etwas, das ich nicht ganz nachvollziehen konnte, weil ich mich von diesem Monolog nicht wirklich angesprochen fühlte. Aber das das fand ich wieder interessant, dass nur weil euch der Film nicht so zusagt oder nicht anspricht, bedeutet das nicht unbedingt, dass der Film schlecht ist. Vielleicht seid ihr einfach nicht gemeint oder ihr seid nicht das Publikum. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich interessant. Denn ausgerechnet ein Film, der ja zum Teil in einer sehr bunten Plastikwelt spielt, hat doch besonders viel über unsere aktuelle Gesellschaft zu sagen. Laura, wir haben doch neulich auch über Dune geredet und da hast du gesagt, der Film war dir zu plump, während bei Barbie, ich erinnere mich noch, da hatte ich ja auch diesen Kritikpunkt angebracht, dass ich es gerne etwas subtiler gehabt hätte und du hast gesagt, nein, es kann auch manchmal wichtig sein, wenn alltägliche Ungerechtigkeiten offen angesprochen werden. Laura, warum ist das so wichtig für dich in einem Film?
Naja, ich finde, die Reaktion von deiner Frau, multipliziert die mal. Ich glaube, bei uns im Kino saßen mindestens die Hälfte des Publikums waren Frauen. Und das hat auf jeden Fall einen Großteil dieser Frauen angesprochen. Weil das hat man einfach, also das ging wie Wellen durch den Saal. Und ich glaube, das ist auch genau das, was ich von meinen Freundinnen so gehört habe. Dass vieles in diesem Film so ein krasses Echo in uns ausgelöst hat, wo wir gesagt haben, ah krass, das ist mega wichtig. Es ist zwar total simpel, aber manchmal müssen diese simplen Sachen ausgesprochen werden, wenn sie bisher noch nicht ausgesprochen worden sind. Und diese Repräsentation, die man dann auf einmal da auf der Leinwand sieht, wenn man die vorher halt einfach so noch nicht gefühlt hat, dann hat das etwas unglaublich Mächtiges. Ja, also das löst einfach was Großes in dir aus als Frau. Und ich glaube, also deine Reaktion, das ist genau das, wie es dann halt eben auch vielen Männern ging, dass sie halt so meinten, ja gut, aber das wissen wir doch alles schon. Das ist doch schon in 50.000 Artikeln besprochen worden und das ist ja jetzt alles nichts Neues, aber das macht es ja nicht weniger wahr. Nur weil wir es wissen, heißt es nicht, dass es nicht weniger existiert in unserer Welt und zwar jeden einzelnen Tag, jeder einzelnen Minute. Und das so klar und präzise auf die Leinwand zu bannen, das ist, finde ich, die Kunst. Und das muss manchmal dann eben nicht subtil sein, sondern das kann manchmal auch wirklich sehr, sehr klar formuliert sein.
Vor allem ist es auch was nochmal was komplett anderes oder hat nochmal komplett mehr Einfluss, wenn es eben genau in so einem Film ist wie Barbie, der weiß Gott, wie viel Umsatz generiert hat insgesamt und wie viele Leute das dann auch einfach sehen. Und auch wenn... Ich weiß nicht. Also mich hat dieses Argument mit Barbie ist nicht subtil, weiß ich nicht, da war ich irgendwie auch nicht so Fan von. Vor allem, hatten wir ja schon im anderen Podcast gesagt gehabt, hatte ich dann das Gefühl, bei dem Ende, was dann subtiler war, haben die Leute dann nicht gecheckt, was das Ende eigentlich bedeutet. Das fand ich dann auch wieder sehr ironisch. Aber also ich finde, also auch wie Laura, das es kommt natürlich immer auf den Film an, aber ich finde es irgendwie, also manche Sachen müssen einfach ausgesprochen werden. Und mir ging es auch so, ich fand das einfach unglaublich befreiend und ich meinte nach dem Kinogang auch zu Laura so, ich kann gar nicht fassen, dass das einfach gesagt worden ist. Und ich war, selbst wenn diese ganzen Sachen, ja, wie du eben meintest, das stand vielleicht schon in 1000 Artikeln, aber irgendwie wurde es dann vielleicht doch nicht in dem Format bisher, oder es war einfach wichtig, es nochmal zu hören. Und ich finde auch, eigentlich, also sowas hätte auch nicht in jeden Film gepasst. Ich finde, in Barbie hat es sehr gut gepasst, weil, ich meine, Barbie ist ja auch einfach zum Beispiel visuell nicht subtil, mit den Performances nicht subtil, also jedenfalls in dem Sinne, wie subtil definiert wird, also dass es zurückhaltend ist, sage ich mal. Ich meine, in so kleinen Nuancen natürlich schon, aber so von dem ganzen Auftritt dieses Films passt so eine Ansprache einfach perfekt rein, finde ich auch.
Ich finde auch, da muss man noch mal drüber, also das, was du gerade gesagt hast, ne, man muss auch noch mal darüber sprechen, was ist nämlich eigentlich subtil? Weil der nächste Film, über den wir heute sprechen, da würde ich sagen, dass die Message auch nicht subtil ist. Aber warum ist sie dort akzeptiert und warum wird sie bei Barbie nicht akzeptiert? Und ich glaube, da ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass nämlich das Drumherum, das Pink, das unglaublich auch einfach ohne sich dafür zu entschuldigen, weibliche oder irgendwie mädchenhafte dieses Films, dass das halt einfach auch irgendwo schon, also es ist nicht subtil, ja. Und ich glaube, das hat aber auch dazu geführt, dass viele Leute das dann nicht akzeptieren konnten und sagen konnten, okay, jetzt kommt da auch noch dieser Monolog. Und ich habe bestimmt schon 5 von diesen Instagram-Slides gesehen, wo ich so durchgegangen bin bis Slide 3 von 10, und das weiß ich alles schon.
Ja, das war wirklich ein ganz großes Ding, ja, auch beim Marketing von Barbie. Irgendwie dieses ganze, dass dieses ganze Girly Pink auch einfach so, weiß ich nicht, man hat es einfach so, jetzt muss ich da wieder Anglizismen verwenden, weil mir gerade das kein quasi Wort einfällt, was es genauso beschreibt, und man hat es einfach so embraced irgendwie, also man hat es irgendwie angenommen und einfach mit voller Kanone rausgefeuert, so. Und das hat es ja auch nochmal besonders gemacht.
Ja, und das Marketing hast du ja schon angesprochen, also der Film war wirklich omnipräsent, man konnte Barbie, man konnte der Farbe Pink nicht entkommen, was wahrscheinlich auch den Gegenwind erklärt, den dieser Film bekommen hat, denn ich vermute, den anderen Film, den du meinst, darüber habe ich jetzt so mitbekommen, hat sich keiner aufgeregt, oder diese bestimmte Bubble, die ich meine, hat sich darüber nicht aufgeregt, während über Barbie gab es sehr prominente Reaction-Videos oder Filmkritiken, auch von Leuten, wo ich sehr überrascht war, dass ausgerechnet die Filmkritiken machen, weil ich ihnen das eher nicht so zugetraut hätte. Ich habe Barbie-Puppen gesehen, die öffentlich verbrannt worden sind. Was?
Ja, von diesem einen YouTuber, den, wie heißt der Typ noch?
Von Ben Shapiro meine ich.
Ja, genau.
Der ist ja jetzt eher nicht so für seine Filmkritiken bekannt.
Ist auch sehr subtil, eine Barbie-Puppe zu verbrennen, wenn man kritisiert, dass der Film nicht subtil ist.
Ja. Ich war auch insofern überrascht, weil nun, was wir ja schon gesagt haben, die Message des Films ist ja nicht neu. Also diese Message gab es ja schon so oder ähnlich in anderen Filmen. Warum kriegt jetzt dieser Film so unfassbaren Gegenwind ab? Also war es wirklich nur die Gegenbewegung dazu, dadurch, dass der Film so erfolgreich war, oder hat der Film doch irgendwie noch was anders verpackt als die Filme davor, Laura? Was meinst du?
Ich glaube schon, dass da noch was anderes drin lag, weil das würde nicht erklären, warum sich so viele, vor allen Dingen Männer, so getriggert gefühlt haben durch den Film. Also, dass sie wirklich, wirklich sicher gehen wollten, dass ihre Stimme jetzt auch gehört wird. Weil das hören wir nämlich sonst nie. Das ist ganz wichtig. Eventuell hat es damit zu tun, dass ihre Perspektive da wirklich auch überhaupt gar nicht mit reingenommen worden ist in den Film. Das natürlich, also, und jetzt auch nochmal zurück irgendwie zum Oscar. Ich meine, Ryan Gosling hat natürlich einen fantastischen Job gemacht als Ken, ne? Aber auf der anderen Seite ist ein Ken komplett irrelevant. Und das ist natürlich auch die Geschichte vom Film, dass er am Ende des Tages ist er halt einfach wirklich irrelevant. Und er kann sich natürlich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Und vielleicht ist es auch genau das Gefühl, was dann eben den einen oder anderen Mann beschlichen hat, als er diesen Film gesehen hat. Irgendwie so, Moment, ich werde hier überhaupt gar nicht wahrgenommen und ich werde hier überhaupt gar nicht erzählt oder ich werde hier überhaupt gar nicht mit in die Perspektive mit reingenommen. Und das ist vielleicht dann, also da fehlt dann halt die nächste Reflexionsstufe, weil die nächste Reflexionsstufe wäre ja, ach, war das vielleicht sogar Absicht? Und ist das vielleicht genau das, was so viele Frauen empfinden, bei so vielen von unseren Mainstream-Filmen, wo eben die weibliche Perspektive auch überhaupt gar nicht erzählt wird. Und also das, was du vorhin auch meintest, also ich meine, ich finde das so interessant, weil ich habe was Ähnliches auch schon mal gelesen über, also jetzt nicht in der Filmindustrie, sondern über Autorinnen und also Autorinnen und Autoren. Also dass zum Beispiel Autorinnen es wahnsinnig schwer haben, ihre Bücher nicht als Frauenliteratur bezeichnet zu bekommen. Und dass es dann Männern oft schwer fällt, ein Buch zu lesen, was von einer Frau geschrieben worden ist, ohne dass es dann bewusst im Kopf also in eine Schublade gestuft wird, ne, so getan wird und dann gesagt wird, ah ja, okay, das ist jetzt dieses Buch von der Frau, was ich lese. Wenn das ich glaube, wir alle sind damit groß geworden als Frauen in dieser Gesellschaft, dass wir automatisch immer wieder die männlichen Perspektiven einnehmen mussten, weil wir sonst gar nicht Teil von Kultur und Kunst sein konnten. Und diese Leistung, die da eigentlich erbracht wird, ne, dass man sich da in die andere Person reinversetzt und das dann eben auch mitdenkt und auch irgendwo an mitfühlen kann. Ich glaube, dass diese Erfahrung vielen Männern fehlt und dass dadurch diese Gegenreaktion entstanden ist.
Ja, es ist einfach, glaube ich, für viele Leute irgendwie ungewohnt, vielleicht, die halt nicht so häufig Filme mit aus weiblicher Perspektive schauen. Und ich finde das sehr interessant, weil wie du schon meinst, für uns ist es einfach so eine normale Erfahrung, dass man halt verschiedene Perspektiven so oder halt ja auch oft einfach eine männliche Perspektive konsumiert. Und ich finde das total faszinierend, dass dass viele Männer dieses Gefühl gar nicht so kennen irgendwie, beziehungsweise es jetzt halt eben kennenlernen langsam durch dadurch, dass halt Filme und Serien diverser sind. Ich glaube auch bei, wo ja halt auch nochmal die Kritik kam, ist, dass Barbenheimer war natürlich, hatte halt diesen Event-Charakter im Sommer, aber ich glaube, da haben wir vielleicht auch schon mal drüber gesprochen, dass es natürlich auch sehr ungewohnt war für viele Menschen, dass so ein knallpinker Film wie Barbie neben so einem erwarteten epochalen Meisterwerk wie Oppenheimer gleichwertig existieren darf und auch so angenommen wird irgendwie. Ich glaube, das war auch tatsächlich, ich weiß nicht, das hat vielleicht dann auch ein bisschen was gemacht mit einigen Leuten. Ja, ach, Barbenheimer, das war noch Zeit.
Anstatt einfach mal sich darüber zu freuen, dass diese Sachen gleichzeitig existieren.
Haben ja auch viele Leute gemacht. Also ich meine, es wurde ja auch ziemlich so gefeiert als so ein Double-Feature und so.
Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist auch genau das, was unsere Gesellschaft wieder dann nach vorne bringt, wenn wir das machen, wenn ein großer Teil der Gesellschaft das macht. Weil genau das brauchen wir, dass es halt einfach beides gibt, dass es beide Perspektiven gibt, dass solche Filme parallel am gleichen Tag ins Kino kommen und wir in beide Filme reingehen können und uns über beide Filme freuen dürfen.
Wenn ihr jetzt nicht noch andere Sachen habt, die euch unter den Nägeln brennen, würde ich sagen oder würde ich vorschlagen, dass wir zum nächsten Film kommen, nämlich Poor Things von Yorgos Lanthimos. Der hat jetzt 4 Oscars bekommen für die beste Hauptdarstellerin, beste Kostüme, bestes Make-up und Haarstyling und bestes Produktionsdesign. Er ist allerdings nicht ganz so erfolgreich an der Kinokasse wie Barbie, deswegen erlaubt mir mal eben kurz zu erklären, worum es darin geht. Also im Prinzip ist Poor Things eine Frankenstein-Geschichte. Also es geht um einen Erfinder, der Erfinder findet eine junge, schwangere Frau, die sich suizidiert hat. Und weil sie hirntot ist, ersetzt er ihr Gehirn mit dem ihres Fötus. Und das Ergebnis ist dann eine junge Frau mit dem Bewusstsein eines Kleinkindes. Die Prämisse ist ein bisschen schwierig, weil es in dem Film auch ganz dezent natürlich um Sexualität geht. Das war Ironie. Lisa, du hast mir ja geschrieben, dass du viel über Poor Things zu sagen hättest. Du hast meine Review auf Letterboxd gelesen, hast mir dann daraufhin geschrieben. Und das klang jetzt nicht so, als wäre das alles nur positiv. Also, was musstest du denn da unbedingt loswerden?
Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so schnell zusammenfassen kann oder ob sich das vielleicht gleich in der Diskussion einfach auch viel ergibt. Aber
ja, natürlich. Gib dir einen Punkt raus.
Oha. Also ich glaube, okay. Also erstmal, du hast natürlich recht, dass selbst wenn diese Geschichte, eine Metapher für Gesellschaft oder eine Geschichte über eine Entwicklung sein soll, ist es natürlich super problematisch, vor allem unter dem Fokus auf Sex. Und das kommt auch tatsächlich so ein bisschen eigentlich an meinen Hauptkritikpunkt dran, dass es natürlich total valide ist oder auch interessant sein kann, quasi die Entwicklung von einer Frau unter dem Gesichtspunkt von Sex zu beleuchten. Und sexuelle Befreiung ist ja auch ein absolut wichtiges Thema im Feminismus. Aber ich finde, also es ist eben einfach nicht das einzige Thema. Und es gibt halt so viele andere Themen, die, weiß ich nicht, für die Entwicklung, für die Existenz von Frauen oder nichts, dass Männern einfach wichtig sind, die man behandeln könnte und die man ansprechen könnte. Und ja, man kann natürlich sagen, es ist eben nicht dieser Film, der es anspricht, aber es wird einfach so häufig, gerade wenn Männer diese Art von Filme machen, wird einfach das Thema Sex dann bei Frauen quasi einfach hervorgehoben oder sich darauf fokussiert. Und ich finde, irgendwie im Jahr 2024 kann man es einfach auch anders machen. Also ich meine, es wurde ja so ein bisschen angeschnitten im Film. Es wird so ein bisschen auf Bellas Bildungsweg eingegangen, dass sie, weiß ich nicht, anfängt, Bücher zu lesen oder so ein bisschen ein politisches Interesse entwickelt. Aber das wird halt immer alles nur kurz angeschnitten und dann so unter den Tisch fallen lassen. Und so zum Beispiel, das wäre doch super spannend, auf sowas mehr einzugehen. Und ich finde, selbst wenn man beschließt, okay, ich mache jetzt diesen Film und ich nutze jetzt das Thema Sex zur Darstellung von der Frau in der Gesellschaft, von ihrer Entwicklung, dann finde ich auch, kann man es auch komplett durchziehen. Dann warum, weiß ich nicht. Also wenn du es schon im Vordergrund stellst, dann erzähl es wenigstens vollständig. So, wenn Bella Sex kennenlernt, wieso lernt sie dann rein gar nichts über Menstruation? Warum wird das niemals angesprochen in diesem Film? Oder weiß ich nicht, wieso spricht niemand mit ihr über Verhütung oder so? Das ist natürlich, also ich finde, da wird irgendwie an einer völlig falschen Stelle idealisiert. Da werden auch dann vielleicht Tabuthemen, die es heute 2024 noch in der Gesellschaft gibt, irgendwie unter den Tisch gekehrt. Und man kann natürlich auch sagen, ja, das ist vielleicht auch dann ein Punkt in der Geschichte, dass eben diese Information von den Männern in der Geschichte, die sie toxisch behandeln, zurückgehalten wird, finde ich interessant, kann ich auch drüber diskutieren gerne. Aber ich finde, gerade im Hinblick aufs Ende, da müsste ich jetzt ja spoilern, weiß ja nicht, ob ich es machen kann. Ich finde, das ganze Ende ist auch für mich so ein einziger Punkt, bei wo ich überlege, für mich kommt es gerade, ich bin nicht so Fan vom Ende. Ich kann mir vorstellen, dass Yorgos Lanthimos in diese Richtung gedacht hat. Ich bin mir aber nicht sicher und deswegen weiß ich eben nicht, weil das Ende so ist, wie es ist, ob er halt auch diesen Punkt mitgedacht hat mit, weiß ich nicht, Männer klären Bella nicht über Sex auf. Und deswegen mit Poor Things ist es für mich so, also ich war wirklich nicht so ein großer Fan, was ich finde, es ist einfach viel Male Gaze trotzdem, der schön verpackt ist. Ich finde die Sets wunderschön. Emma Stones Performance ist natürlich unglaublich krass. Ich bin einfach so ein bisschen auch genervt oder enttäuscht, wie der Film besprochen wird und also was weggelassen wird und worauf sich fokussiert wird und wie der Film auch im Zusammenhang mit Barbie besprochen wird. Ich hab halt diese Meinung. Ich bin tatsächlich auch so, weil eben dieser Film so gehypt ist und ich habe das Gefühl, ich bin so in einer kleinen Bubble, also alleine und alle anderen hypen diesen Film. Ich bin auch total gespannt, was ihr gleich dazu sagt und lasst mich bei einigen Argumenten dann auch gerne überzeugen oder inspirieren. Also ich bin jetzt nicht so also ich habe danach nach dem Film wirklich gedacht, so, wenn mir jetzt jemand ein paar gute Argumente gibt, bin ich voll gewillt, auch meine Meinung partiell zu ändern. Also ja, das war die Kurzfassung von meiner Meinung zu Poor Things, die gar nicht mal so kurz war. Ich weiß nicht, erzählt ihr mal, was ihr sagt. Also vielleicht sagt ihr jetzt so voll die krassen Sachen, die mich total umstimmen. Das klingt jetzt sehr ironisch, ich bin wirklich gespannt.
Ich glaube nicht, dass ich, also von meiner Seite aus wahrscheinlich eher nicht, denn natürlich hast du recht, dass ja Menstruation oder auch, dass man von Sex schwanger wird, komplett ausgeklammert wird. Etwas, da weiß nicht, habe ich mich tatsächlich auch stellenweise gefragt, so okay, wie machen die das da im Bordell zum Beispiel? Also warum ist das gar kein Thema oder kann sie einfach nicht schwanger werden? Das habe ich mich natürlich stellenweise schon auch gefragt. Ich fand es jetzt nur, also global gesehen quasi, hat es mir jetzt nicht die Laune an dem Film verdorben, weil die trotzdem ja sehr unterhaltsam ist. Und die Message, die er eben hat, fand ich auch sehr interessant. Wollen wir jetzt erst noch weiter darüber reden, oder dann soll ich das aufgreifen, was sie über den Male Gaze gesagt hat? Weiß ich, was du noch dazu zu sagen hättest.
Erstmal grundsätzlich, also was ich interessant fand an dem Film, ist es, dass halt erstmal eine grundlegend sexistische Trope verhandelt wird, ne? Also die Trope von der gemachten Frau.
Die musst du erklären.
Ein meist 99% ist es ein Mann, der eine Frau erschafft aus einer bestimmten Intention. Das kann tatsächlich Frankenstein sein. Das kann aber auch so durch Grooming, das kann durch Geld, das kann durch alles Mögliche passieren. Pretty Woman ist ein Beispiel dafür.
Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht.
Das heißt, diese Frau kann ultimativ nur deshalb auf ein anderes Level kommen, existieren, sich emanzipieren durch die Hilfe von einem Mann. Und das finde ich erstmal interessant, dass der Film versucht, das zu brechen, weil Bella ja unglaubliche Autonomie für ihren Körper die ganze Zeit einfordert, die ganze Zeit. Ne? Also von Beginn des Filmes bis zum Ende des Filmes, sie fordert das ein, sie testet viele Sachen aus, und trotzdem ist es ganz klar, das ist ihr Bereich, das ist ihr Körper und sie kann damit machen, was sie möchte, und sie wird keinen Mann sozusagen dieses Hoheitsgebiet überschreiben. Und das finde ich erstmal interessant, und ich finde diesen Ansatz auch durchaus, ich finde den total feministisch, ja, erstmal. Voll. Ja, die Frage ist halt, warum diese Emanzipation vor allem durch heterosexuellen Sex stattfindet. Also warum sind es die Penisse, die sie aufklären? Über sich, über die Welt. Und das fand ich halt so ein bisschen, also das fand ich wiederum sehr interessant, weil ich so dachte, spannend. Weil am Ende des Tages ist es halt eben dann doch auch ein männlicher Regisseur. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich viel darüber nachgedacht habe. Und jetzt gerade, weil wir auch über den Vergleich zwischen Barbie und Poor Things sprechen, dass ich darüber nachgedacht habe, okay, was ist denn da eigentlich der Unterschied? Und es geht sogar noch weiter, warum Barbie und Poor Things tatsächlich ganz gut miteinander verglichen werden können. Weil es geht ja noch eine Stufe weiter. Barbie ist eine Figur, die von einer Frau erschaffen worden ist. Mhm. So, Poor Things, in Poor Things haben wir Bella, es ist eine Figur, die von einem Mann erschaffen wurde. Barbie wurde von einer Regisseurin inszeniert. Poor Things wurde von einem Regisseur inszeniert. Was macht das mit der Geschichte? Und ich finde, das Interessante daran ist, was ultimativ darüber, also worüber wir sprechen könnten jetzt, ist die Intention dahinter. Weil bei Barbie zum Beispiel ist die Intention, also überhaupt Barbie zu kreieren, war die Intention ja, ich möchte Mädchen die Möglichkeit geben, mit einer Puppe zu spielen, die eben nicht nur ein Baby ist. Das heißt, Mädchen können durch diese Puppe lernen, dass sie alles sein können auf der Welt, dass sie Stewardess sein können, dass sie, Präsidentin sein können, dass sie alles sein können. So, darum geht's erstmal bei Barbie, und das ist ganz interessant, wie da eben die Intention von dieser Frau war, diese Puppe zu erschaffen. Und wie interessant eben auch, jetzt, wenn man nochmal an Ken denkt, wie irrelevant Ken ist. Ne? Und wie das dann halt im Film auch immer wieder aufgenommen wird. Was ist nochmal dein Job, Strand?
And you're very good at this.
Es ist auch völlig egal.
Ich finde aber, was mich auch interessieren würde, wo ich auch drüber nachgedacht habe, welche Rolle Emma Stone in dem ganzen Prozess gespielt hat bei Poor Things, weil ja offensichtlich ist Emma Stone jetzt auch nicht blind in den Film reingegangen. Die wird sich ja auch Gedanken gemacht haben.
Die hat ja auch mitfinanziert.
Also die hat sie mitproduziert, oder? Ach, das kann sein, was weiß ich nicht. Deswegen gibt es ja schon eine gewisse also es gibt ja weibliche Perspektive
daran. Ja, naja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das auf eine gewisse Art und Weise auch in dem Film immer wieder zu spüren ist, vor allen Dingen, wenn es um ihre Figur geht und vor allen Dingen eben das, was ich gemeint habe, wenn es um diese Autonomie geht. Mhm. Da ist das definitiv zu spüren, dass sie da auch als Emma Stone steht und sagt, nee, ja. Da habe ich eine Perspektive
aber
drauf.
Aber das ist halt dieser Grund, warum ich bei dem Film auch so, also das sind, also die ganzen Sachen, die du jetzt gesagt hast, also natürlich ist sie im Verlaufe des Films super unabhängig und ich sehe auch diese ganzen Sachen, aber irgendwie finde ich dann, im Endeffekt sind dann einfach einige Punkte, die ich inkonsequent finde und von denen ich, wo ich mich einfach wundere, dass es nicht mehr diskutiert wird irgendwie. Und deswegen bin ich halt genau wegen diesen ganzen Sachen, dass eben Bella ja eigentlich die ganze Zeit zum Beispiel Autonomie über ihren Körper hat und das sind ja alles wirklich feministische Themen, aber irgendwie kommt dieser Film einfach im Endeffekt nicht so rund bei mir an. So.
Naja, und ich glaube, und nochmal da auf Intention zurück, warum ist denn Bella überhaupt erschaffen worden? Also jetzt, wenn wir darüber sprechen, warum ist Barbie erschaffen worden, ist, warum ist Bella erschaffen worden? Da gibt es ja einen Hinweis, ganz kurz, wo hier Schlag mich tot, wie er heißt, irgendwie ihr
hier, Dr. God, Blah, Blah, der junge Mann. Nee, der andere Typ.
Nee, der andere Typ, der bei ihm dann irgendwie... Ja, der bei ihnen dann eben einzieht und sie ja studieren soll. Der fragt ja dann Gott, ja, hast du sie eigentlich für Sex erschaffen? Und Gott sagt ja dann, nee, weil ich kann das ja gar nicht. Aber du kannst gerne, wenn du möchtest. So,
hier, viel Spaß. So.
Und dann kommen wir wieder zurück zu der Intention. Warum ist das dann eigentlich passiert? Also was war die wissenschaftliche Intention dahinter? War das wirklich einfach nur, oh, interessant, mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt dieses Gehirn von diesem Fötus in diese junge Frau einsetze, mal gucken, was passiert. Also war das wirklich nur das oder gab es da eben nochmal eine andere Intention dahinter? Und warum passiert das dann
ja,
nochmal?
Ja, das habe ich auch gerade gedacht, so hat euch, also ich weiß nicht, war das eine Mal also nicht genug?
Ich habe das so interpretiert, dass es schon eher in die Richtung ging, ich mache es, weil ich es kann. Also das hat ja Godwin heißt er, hat er ja auch schon davor gezeigt durch die Tiere, die er einfach zusammengeschnitten hat. Da war ja also jetzt für mich auch kein tieferer wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn dahinter, außer es geht halt.
Guck mal.
Ja, und gerade bei Bella, denke ich, war es auch einfach so Zufall. Also ihm wird da halt so ein Frauenkörper vorgesetzt, der zufälligerweise schwanger ist, der zufälligerweise hirntot ist und wo das Kind im Körper noch lebt. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es dann einfach auch jetzt nicht so der lange Weg war. Ja, dann probiere ich einfach mal aus, was passiert. Warum er das dann nochmal macht, ist natürlich schon eine andere Frage. Auch ganz interessant, also wird hier tatsächlich irgendwie versucht, schon ja sich eine Frau heranzuzüchten, die man dann irgendwie groomen kann. Ich wollte, ja?
Achso, nee, also ich glaube, es war ja so ein bisschen so, dass er, dass im Film ja so sozusagen beschrieben wurde, wie er dann ja doch diese emotionale Verbindung zu Bella hatte und sie dann aber hat gehen lassen. Das ist ja wirklich auch ein, also er hat sie ja wirklich gehen lassen, dass sie eben sich unabhängig selbst finden kann und so. Aber er hat nicht einfach diese Verbindung vermisst irgendwie oder diese emotionale Beziehung und deswegen versucht das nochmal zu reproduzieren. Ich kann mich allerdings gerade nicht mehr erinnern, ob er das dann quasi bei der neuen Person dann anders machen wollte, weil er eben, ich habe das Gefühl, da war auch so eine Situation, wo er so gesagt hat, so vielleicht war es doch gar nicht so geil, sie da losziehen zu lassen, aber ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so hundertprozentig erinnern.
Naja, die einzige Erklärung, die gegeben wird, wenn sie fragt, ist, naja, wir haben dich vermisst.
Ja.
Und das, finde ich, sagt voll viel aus über die Intention dahinter. Weil das sagt ja schon auch aus, dass du, also sie setzen sich ja jetzt, also sie, beziehungsweise was heißt sie setzen? Sie holen sich ja jetzt nicht eine autarke Frau in diesen Haushalt rein. Mhm. Und vor allen Dingen ist es ja auch ganz klar, es ist immer eine normschöne junge Frau, die da reingeholt wird. Ne? Ja. Also es geht nicht um die Haushälterin.
Übrigens auch bei Barbie.
Sondern auch bei Barbie,
da,
genau.
Ist mir gerade so eingefallen, weil wir sprechen Barbie immer und es gibt ja durchaus auch, also da könnte man ja auch Sachen kritisieren, dass sie wird ja eben Stereotypical Barbie genannt, dass es natürlich auch einfach eine weiße, normschöne Frau ist, die da diese ganzen Erfahrungen macht. Aber
Ich glaube aber, bei Barbie gibt es nämlich eben genau dadurch eben diese Ebene, wo das halt zumindest anerkannt wird.
Ja, es wird halt sehr oberflächlich anerkannt. Also ich meine, das wäre dann doch mal was komplett anderes, wenn man jetzt eine Frau of Color quasi in diese Real World geschickt hätte und die dann die ganzen Erfahrungen gemacht hätte. Und so ist es jetzt auch bei Bella, die ist ja auch, die macht ja auch diese Erfahrung unter dem Gesichtspunkt, dass sie eben sich zwar weird verhält, aber das wird dann ja so ein bisschen so als edgy abgetan, aber sie ist ja trotzdem sehr normschön und sie ist weiß.
Also ich glaube, anders kann man sich nicht erklären, warum die Gesellschaft sie nicht ausgrenzt. Ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun, dass sie einfach eine schöne Frau ist. Und da kann man dann halt verzeihen, wenn sie so wilde Sachen macht.
Wenn sie einfach mal jemanden slappt oder komisch tanzt oder komisch ist. Ja.
Und diese Ebene gibt es aber in dem Film nicht, wo das nochmal anerkannt wird. Und ich glaube, da unterscheidet sich Barbie, dass es zumindest so ein kurzes Kopfnicken in die Richtung geht. Und am Ende des Tages absolut. Ich glaube, für mich an Barbie immer der größte Kritikpunkt in dem Sinne oder beziehungsweise das, was man damit reinnehmen muss, ist der Film wirklich intersektional. Also er gibt sich zwar Mühe und gibt ein Kopfnicken in die Richtung, aber ist er wirklich am Ende, also handelt es sich wirklich um intersektionalen Feminismus? Nein. Kann man das trotzdem noch akzeptieren? Ich sage für mich ja, weil es eine Perspektive von einer Regisseurin ist, die natürlich eine, also die halt eben ihre eigene Perspektive im Grunde genommen erzählt. Und deshalb sage ich ja auch immer, dass es so wichtig ist, dass es halt einfach diverse Stimmen gibt in der Filmindustrie, damit wir diese vielen verschiedenen Perspektiven wahrnehmen können. Im Falle von Barbie haben wir halt natürlich die Perspektive von einer, und hoffentlich dringen wir jetzt wieder nicht irgendwelche Leute, aber es ist halt natürlich die Perspektive von einer weißen, heterosexuellen, gesunden, nicht behinderten
Cis-Frau. Ja, das stimmt. Tja, nee. Und Fabian, was wolltest du sagen?
Nee, ich wollte eigentlich dazu konkret jetzt nichts mehr sagen. Ich wollte vielleicht doch noch ein paar lobende Worte über Poor Things verlieren.
Oh ja, gerne.
Denn klar, der Film ist jetzt von einem Mann inszeniert, das Drehbuch stand auch von einem Mann und der Roman, auf dem das Ganze basiert, ist auch von einem Mann geschrieben. Nichtsdestotrotz fand ich die Prämisse einfach interessant. Also die Prämisse ist ja, wie würde sich eine Frau verhalten, die zwar eine Sexualität hat, aber komplett ohne Scham aufgewachsen ist und auch ein gewisses Selbstbewusstsein hat natürlich. Wie würde die durch die patriarchal geprägte Gesellschaft sich bewegen? Und ich fand es auch sehr interessant, dass hier die heuchlerischen Nebenpunkte des Patriarchats hier ja auch sehr klar aufgedeckt wurden. Also zum Beispiel, wenn du ein Mann bist und du hast Sex mit 300 Frauen, dann bist du der allergrößte Held. Wenn du eine Frau bist, die Sex mit 300 Männern hast, dann bist du eine, entschuldigt das Wort, Hure. Auch hier, wir haben vorhin ja über die fehlende Selbstreflexion gesprochen, dass auch hier bei den Figuren in dem Film diese Reflexion komplett fehlt, fand ich auch sehr interessant.
Das finde ich tatsächlich auch ganz cool. Das ist vielleicht auch sogar das, was Laura meinte mit Poor Things, ist jetzt auch nicht so subtil in Anführungszeichen, weil die Sachen werden ja auch alle ausgesprochen. Oder auch in den Diskussionen zwischen jetzt hier Bella und hier Mark Ruffalos Charakter.
Duncan heißt er, glaube ich, ne?
Duncan, ja, so ein bisschen even more toxic can irgendwie. Ich kann mich da irgendwie auch an eine Diskussion erinnern, wo sie halt auch so ist, so ja, sorry, ich mache jetzt hier halt mein Ding. Irgendwie scheinst du so von jeder kleinen Sache, die ich alleine entscheide oder tue, so ein bisschen getriggert zu sein. Finde ich nicht so cool. Also das ist auf jeden Fall, ist ja auch ein Thema im Film.
Ja, die Verletzlichkeit auch des männlichen Egos wird ja auch ein bisschen auf die Schippe genommen, fand ich ganz cool.
Ich finde, die interessante Frage, die man tatsächlich in dem Zusammenhang stellen kann, ist, warum ist es für so viele Männer angenehmer, sich so eine Art von feministischer Geschichte anzuschauen,
statt Barbie? Ja, deswegen bin ich, glaube ich, auch so ein bisschen, habe ich mich an diesem einen Punkt am Anfang so aufgehangen, dass es halt durch diese Linse von Sex und Sexualität erzählt wird, warum, also Ich kann es gerade nicht so gut in Worte fassen, aber warum, wenn der Film aus dieser Perspektive erzählt wird, also warum es ausgerechnet dann sozusagen.
Oh, ich weiß, warum. Also es gab ja das Argument in großen Anführungszeichen, dass Barbie sei männerfeindlich, weil es keinen einzigen männlichen Counterpart gibt, kein einziger dieser männlich gelesenen Figuren wird irgendwie als capable oder als positiv dargestellt. Ein Argument, das falsch ist. Es gibt diverse Figuren in dem Film, die zumindest nicht verteufelt werden. Aber
Ellen
zum Beispiel. Und in Poor Things ist es ja noch mal stärker. Also hier haben wir ja nicht nur dass alle Männer irgendwie böse oder Trottel sind, sondern es gibt auch zum Beispiel mit der Figur Max, die ich allerdings sehr problematisch finde.
Voll.
Also schlaue Männer, also auch hier den männlichen Genius mit Godwin. Also dass dann die Männer wahrscheinlich sich sagen können, okay, wir werden hier von einer normschönen Frau rund gemacht, aber dadurch, dass sie normschön ist, kann ich das auch besser verkraften. Außerdem, gut, dann sind wir zumindest immer noch die Genies in dem Film, ausgedrückt. Ich glaube, das ist der Grund, warum Männer diese Kritik eher annehmen können, weil es in dem Film auch wieder Rückzugsorte für das männliche Ego gibt.
Ja, ich glaube, es ist genau das, du hast recht.
Ja. Aber das trotzdem nochmal, das soll ja nicht diesen Film irgendwie schlechter machen. Also ich finde nach wie vor, dass es ein sehr interessanter Film ist, der auch sehr viele interessante Punkte hat.
Ja.
Ich wollte nochmal was zu dem heterosexuellen Akt sagen. Laura, es ist natürlich schon so, dass also den Sex, den man da auf der Leinwand sieht, das ist in erster Linie also Mann und Frau. Aber es gibt ja auch nicht so viel, aber es gibt ja auch lesbischen Sex im Film.
Einmal.
Ja, gut, ich meine, okay, es gibt einmal lesbischen Sex im Film und die Frau hat ja dann auch am Ende eine größere Rolle. Also sie ist dann im Happy End quasi mit dabei. War das für dich noch nicht genug?
Naja, also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass die Lösung für dieses Problem wäre, wenn Bella mehr gleichgeschlechtlichen Sex hätte.
Eine Episode
hätte.
Auf der griechischen Insel Lesbos vielleicht.
Das Part 2.
Ich finde, die Frage ist halt, warum diese ganze Emanzipation halt die ganze Zeit über heterosexuellen Sex erzählt wird. Und also wenn du jetzt eine Figur hast, die komplett befreit ist von Scham und eben für sich neu herausfindet, wer sie eigentlich ist und einen emanzipatorischen Weg geht, dann frage ich mich, warum geht sie den rein, also zu 99% den rein heterosexuellen Weg? Das finde ich interessant, das finde ich eine interessante Entscheidung. Ich sage nicht, dass es eine komplett falsche Entscheidung sein muss. Ich finde es einfach nur eine interessante Entscheidung. Und es ist natürlich, also da kommt für mich halt der Beigeschmack mit rein, dass ich halt denke, Moment, es ist halt am Ende ein Film, der von einem Mann inszeniert wurde, von einem Mann geschrieben wurde. Auf einem Buch basierend, das von einem Mann geschrieben wurde. Und da sind wir halt auch wieder bei männlichem Genius. Kann eine Frau tatsächlich sich vom Patriarchat nur befreien, indem sie sich von Männern zeigen lassen muss, was halt so die schlimmen Situationen sind? Weil es gibt ja nicht nur Sex, was irgendwie dazu führt, ne, dass sie sich weiterentwickelt. Sie liest zwar auch, aber es gibt ja auch diese unglaublich prägnante Stelle, wo ihr das Leid der Welt gezeigt wird. Und das Leid der Welt wird ihr aber auch wieder von einem Mann gezeigt, der ja wortwörtlich
guck mal da runter.
Sagen, ich zeig dir das. Komm mit, ich zeig dir das. Und du denkst dir so, okay. Oder dann auch später im Film, wenn es irgendwie um Gewalt geht, das muss ihr auch von einem Mann gezeigt werden. Und ich finde zum Beispiel diese Rolle von dieser älteren Dame auf dem Schiff, finde ich total spannend.
Ja, die fand ich richtig gut.
Und die ist so unterbenutzt. Unterbenutzt ist kein deutsches Wort. Aber die wird nicht genug benutzt einfach, weil ich wollte mehr von ja. der wissen, weil ich wollte von, die war so lustig. Die hatte so viel so trockenen Humor irgendwie, den sie da reingebracht hat. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wieso reden die denn ja. nicht mehr miteinander? Warum gehen die nicht auf eine Reise?
Ich finde halt, das wäre ja eigentlich eine total interessante Person gewesen, von der Bella auch hätte lernen können irgendwie.
Ja.
Ja.
Aber die Entscheidung wurde halt nicht getroffen. Und die Frage muss man sich dann halt irgendwie, finde ich, schon stellen. Wieso wurde diese Entscheidung
nicht getroffen? Ist natürlich ja wieder eine Perspektivsache. Wie gesagt, obwohl ich immer denke, ja. wie viel Emma Stone steckt in welcher Szene oder welchen Dingen des Films. Ich würde euch noch voll gerne zu dem Ende befragen, weil ich weiß nicht, ob ihr gerade noch was anderes zu dem Thema sagen wollt. Aber mich interessiert es wirklich, was ihr dazu sagt.
Bitte.
Ich werde jetzt spoilern, Leute. Wenn ihr den ja. Film noch nicht geguckt habt, dann haltet euch die Ohren zu. Genau. Also, das Ende. TM. Da frage ich mich die ganze Zeit, wie man das interpretiert, weil wir haben ja gesehen, dass Bella wächst halt in diesem Haus von Gott auf. Wir sehen ja, dass sie sozusagen von Anfang an auch immer in diesem Labor dabei ist, dass sie auch quasi, sag ich mal, so ein kindliches Interesse an der Arbeit von Gott hat. Und genau, aber sie ist ja sozusagen eigentlich, sie findet dann ja auch irgendwann raus im Verlaufe des Films, dass sie eben ja ein Produkt eines Experimentes ist sozusagen. Und genau, und dann kommt halt das Ende. Wir sehen ja, dass sie sozusagen, also Gott stirbt dann ja irgendwann. Und sie sitzt ja sozusagen dann in dieser Mansion, nenne ich es mal, da im Garten. Sie hat diesen Typen, der ja ihr Ex-Mann war, hat sie.
Der ist ja wahrscheinlich noch ihr Ehemann. Ich glaube, die konnten sich nicht scheiden lassen, oder?
Whatever. Auf jeden Fall, der ist dann sozusagen im Garten. Und ich finde, am Ende sehen wir sozusagen, dass Bella den, habe ich auch bei Letterboxd geschrieben, so ein bisschen den beruflichen Weg von Godwin weiterführt, indem sie ja sozusagen, sie hat ja sozusagen jetzt bei Gott, also bei, wie heißt der Typ, bei ihrem Mann oder Ex-Mann, hat sie jetzt ja quasi dasselbe gemacht, was ihr angetan wurde. Das kann man ja sozusagen jetzt einerseits so lesen, dass sie, sie hat halt dieses Wissen, sie hat ja diese ganzen Unterlagen angeschaut, sie hat sozusagen weiß, was gemacht wurde, sie hat dieses Wissen erlangt und diese Fähigkeit, das auch zu machen. Aber irgendwie führt sie damit nicht genau das weiter, was ihr angetan wurde, sozusagen. Also führt sie nicht diesen Cycle of Abuse weiter. Also ich meine, sie ist ja sozusagen, also ich muss noch kurz meinen Punkt zu Ende bringen, sorry. Sie ist ja, sie ist natürlich unabhängiger als am Anfang des Films, aber zeigt nicht eigentlich, dass sie da in diesem Garten sitzt, dass sie das Gleiche gemacht hat, was ihr angetan wurde, dass sie sozusagen so ein bisschen in diese, guck mal, ich bin diese Badass-Frau, die jetzt sozusagen die Mittel, die ihr geschadet haben, dazu verwendet, das anderen Leuten anzutun, nutzt, um sozusagen so badass zu sein, zeigt das nicht, dass sozusagen ihre Emanzipation trotzdem innerhalb der Limits des Patriarchats stattgefunden hat? Und wenn es so ist, ist das der Punkt des Films oder nicht? Weil ich bin mir nicht sicher, ob der Regisseur das quasi genau so wollte, dass ich das jetzt so interpretiere, oder dass es nur meine Interpretation ist und das sozusagen aber Yorgos Lanthimos sozusagen sagen wollte, oh, guck mal, wie badass sie jetzt ist, sie hat das Haus, sie hat die Macht und so. Also wie habt ihr das interpretiert?
Ich fand das total interessant, dass du das ansprichst und mega gut, dass du das auch ansprichst, weil ich habe das nämlich auch so gesehen und für mich gehört das auch wieder in diese Trope rein von der gemachten Frau, die ja ganz oft in der Entscheidung mündet, ist sie jetzt Opfer oder Monster? Und das Interessante ist, dass da, finde ich, nicht gebrochen wird. Weil Bella für mich, also so wie ich es interpretiere, wird jetzt eben auch zum Monster. TM.
Naja, weiß nicht.
Nee, sag mal, Fabian, wie siehst du das denn? Weil,
also ich finde deine Interpretation total interessant und auch schlüssig. Und weil du gesagt hast, du weißt jetzt nicht, ob das vom Regisseur jetzt so gewollt ist, ist ja egal. Also deine Interpretation ist ja trotzdem valide. Ich finde es nur insofern interessant, weil wir haben zum Beispiel noch gar nicht drüber geredet, wie in dem Film Konflikte gelöst werden oder wie konkret Frauen bzw. Männer Konflikte lösen. Weil ich habe so gesehen in dem Film, dass, also ich glaube, wenn ich, korrigiert mich bitte, aber ich glaube, das Krasseste, was Bella macht, ist, dass sie einmal Duncan eine Ohrfeige gibt. Ja. Ansonsten sagt sie einfach, ich möchte das jetzt tun. Und dann tut sie das auch meistens. Mhm. Während, wenn Max oder auch Duncan, wenn die mit ihren Worten nicht weiterkommen, dann greifen sie zu Gewalt. Also es gibt ja diese eine Szene in der Heilanstalt, wo Max Duncan konfrontiert und dann, als er nicht weiterkommt, dann prügeln sie sich beide. Oder auch der General Alfie, der muss ja auch zum Mittel der Gewalt nutzen, um eben seinen Willen durchzusetzen. Und jetzt ist die Frage, eignet sich jetzt quasi, also wie Laura, wie du das gesagt hast, eignet sich Bella das an, wird sie jetzt auch zum Monster? Auf der einen Seite schon, also es ist schon ein sehr unschönes Schicksal, was dem General da blüht. Auf der anderen Seite fällt es mir sehr schwer, in irgendeiner Form mit ihm Mitleid zu haben, denn es wird ja relativ deutlich auch ausgesprochen von ihm, also du bist meine Frau, du bist quasi mein Eigentum, ich mache mit dir, was ich will. Und wenn du das nicht zulässt, dann werde ich Gewalt nutzen und du wirst auf jeden Fall keine freie Minute vor mir haben. Mhm. Und ich finde, wer Gewalt anwendet, der muss sich nicht wundern, wenn dann auch Gegengewalt kommt. Es ist jetzt vielleicht nicht die Waldorf-typische beste Antwortmöglichkeit, aber in dieser Welt fand ich ihre Reaktion daraufhin schlüssig. Macht es, ja?
Naja, aber, sorry, da, also nee, sag ruhig.
Nee, bitte, Anna. Also macht es, ich wollte jetzt nur sagen, macht es sie jetzt zum Monster? Finde ich nicht, weil wir wissen ja nicht, wie es danach weitergeht. Also wir wissen ja nicht, ob sie jetzt irgendwie in Anführungszeichen Gefallen daran findet und jetzt reihenweise Männer das Gehirn von Tieren einsetzt. Es kann ja auch sein, dass das jetzt so ein Schlusspunkt war. Also dass sie sagt so, okay, und jetzt damit habe ich so quasi mein Trauma doppelt überwunden, sowohl von meinem abusive Husband als auch von meinem Schöpfer, in Anführungszeichen.
Ah ja, aber so habe ich das noch gar nicht gesehen, dass es sozusagen so ein finaler Schlusspunkt war und danach, dass sie es einmal aus dem System hat, quasi, irgendwie.
Für mich hat das was damit zu tun, dass wir uns am Ende des Tages befinden wir uns ja in einer patriarchalen Welt. Und die Frage ist, benutzt sie die Werkzeuge des Patriarchats, um am Ende Erfolg zu haben oder nicht? Und sie nutzt sie. Das heißt, die Frage ist, die sich für mich da eigentlich aufwirft, ist eher, würde eine Bella überhaupt die Möglichkeit haben, das Patriarchat als System zu brechen? Nein, wahrscheinlich nicht. Und wie kann sie quasi innerhalb dieses Systems trotzdem weiter als autonome Frau existieren? Muss sie sich dafür teilweise dieser Werkzeuge bedienen? Und ich glaube, da gibt der Film insofern schon eine Antwort. Ich finde aber trotzdem, dass es diese Trope bedient. Und also das ist ein bisschen auch die Trope, die ja also Rape-Revenge-Filme zum Beispiel haben. Ne? Also wenn eine Frau vergewaltigt wird und danach auf den großen Rachefeldzug geht und am Ende den Vergewaltiger umbringt, dann ist das Gerechtigkeit. Interessanterweise werden diese Filme aber meistens von Männern erzählt. Und die Frage ist, warum sie von Männern erzählt werden. Und die Frage ist zum Beispiel, finde ich auch, und deshalb finde ich Lisas Punkt total gerechtfertigt, wäre es eine wirklich weibliche Perspektive, die hier erzählt werden würde in Poor Things? Wäre das auch die Lösung gewesen?
Ich frage mich auch, weil Fabian zum Beispiel ja meinte, die Prämisse des Films ist sozusagen, wenn eine Frau komplett frei wäre, was würde sie tun? Aber mit dem Ende habe ich mich gefragt, ob sie halt wirklich jemals frei war. Also eigentlich ja nicht. Mm. Und wenn ja, war es die Prämisse des Films oder nicht? Das ist, glaube ich, so dieses Ding, warum ich nicht so hundertprozentig vielleicht weiß, was ich mit dem Film anfangen soll, weil ich halt so bin, wenn das die Idee war, finde ich es eigentlich ganz smart. Aber wenn es nicht die Idee war, finde ich es gar nicht mal so gut. So, deswegen bin ich so ein bisschen so, ich wünschte, ich könnte mal mit Yorgos reden und ihn fragen. Aber dann sagt er wahrscheinlich, der Film ist so, wie du ihn interpretierst. Und dann bin ich immer noch hilflos. Aber ich finde es gut, dass ich eure Meinung dazu gehört habe. Ich bin wirklich, schreibt auch mal in die Kommentare oder, also wir haben den Podcast ja bei YouTube und als Podcast. Oder schreibt uns entweder eine Mail oder mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Weil mich würde es halt wirklich, also mich interessieren einfach, tatsächlich bei diesem Film interessiert mich wirklich krass, was alle Leute darüber denken oder vor allem über das Ende, also noch mehr als sonst bei anderen Filmen irgendwie, weil ich irgendwie gefühlt immer noch, obwohl es ja schon länger her ist, als ich den gesehen habe, immer noch dabei bin, mir, ich weiß nicht, eine finale Meinung zu bilden oder einfach so, ich will immer noch so möglichst viele Argumente und Ideen dazu aufnehmen.
Was ultimativ ja auch eine Qualität ist des Films, ja, stimmt, finde ich. Also, dass du Bock hast, darüber zu diskutieren.
Ja, das stimmt wirklich. Also, der Film hat auf jeden Fall, also, ja, der Fakt, dass ich immer noch drüber nachdenke, spricht wirklich für den Film.
Ich würde dann gerne zum nächsten Film übergehen, denn ursprünglich hatten wir an dieser Stelle noch einen Film aus dem Jahr 2023 vorgesehen, aber im Vorgespräch hat Laura uns empfohlen, dass wir vor allem mit Hinblick auf Poor Things uns doch lieber einen anderen Film anschauen sollten. Wir haben jetzt nämlich noch nachgeholt Sprich mit ihr von Pedro Almodovar aus dem Jahr 2002. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr den kennt. Also der sagte mir auch davor überhaupt nichts. Und deswegen noch mal ganz kurz zusammengefasst, um was es da geht. Also in diesem Film geht es um den Krankenpfleger Benigno und den Journalisten Marco, die sich durch zwei tragische Schicksalsschläge kennenlernen. Und dann, um Lisa zu zitieren, dann passieren Dinge. Laura, warum sollten wir den Film jetzt noch mal für diesen Podcast nachholen?
Ich fand ihn deshalb relevant, weil ich finde, sowohl Barbie als auch Poor Things bespricht die Autonomie von weiblichen Körpern. So, oder weiblich gelesenen Körpern. Und Sprich mit ihr, bespricht genau das auch, die Nicht-Autonomie von einem weiblichen Körper. Also die Geschichte von dem Film ist, die Sachen, die da passieren, es geht um diese zwei Männer, aber es geht auch um zwei Frauen. Und beide Frauen liegen in einem Koma. Und ich finde es interessant, wie Almodovar hier eine Geschichte erzählt, die trotz dieser unsagbaren Sachen, die da passieren, eine Perspektive einnimmt von Männlichkeit. Und das fand ich, gerade weil das halt ein Film ist, der jetzt 20 Jahre oder 22 Jahre her ist, fand ich das relevant, sich auch nochmal anzuschauen, gerade im Vergleich mit Poor Things, wie sich da in den letzten 20 Jahren die Filmgeschichte auch noch mal weiterentwickelt hat und wie sich die Gesellschaft noch mal weiterentwickelt hat. Und ich weiß, also Lisa fand den Film ganz furchtbar.
Naja, also ich habe mich furchtbar danach gefühlt, sagen wir es so. Ich weiß, ja. Red erstmal weiter.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich weiß auch, dass ich, als ich ihn damals im Kino gesehen habe, habe ich mich auch furchtbar gefühlt. Und es ist aber insofern, finde ich, trotzdem auch nochmal spannend, sich anzuschauen, warum ist das so? Also weißt du, warum das bei dir so ist? Ich glaube, können wir den Film spoilern? Weil ich glaube,
sollten den Film spoilern, denn es ist, ja, wie gesagt, es ist ein Film, der ist 22 Jahre alt. Wenn ihr den jetzt noch nicht gesehen habt, dann werdet ihr ihn wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt über den nicht geredet hätten, auch nicht gesehen haben. Und ich finde, in dieser Podcast-Folge ist es in Ordnung, wenn wir Sachen spoilern, weil wir ja auch tiefer über die Materie sprechen wollen.
Okay, dann Lisa, schieß los.
Ja, ich versuche das mal in Worte zu fassen. Also, der Film ist ja, also ich glaube, das Schlimmste an dem Film war einfach für mich, also es gibt bei dem Film natürlich auch, also wie bei vielen Filmen, aber bei dem Film sehr doll, gibt es einen krassen Kontrast zwischen dem, was tatsächlich gezeigt wird und dem, was erzählt wird eigentlich so. Und zwar sehen wir halt auf dem Bildschirm, wie diese ganzen schrecklichen Sachen passieren. Und es wird im Film, es wird nicht direkt kommentiert, es passieren schreckliche Dinge in dem Film. Es passiert, ich spoilere jetzt, die Vergewaltigung. Und wir sehen die Reaktionen darauf und wir sehen, wie diverse Menschen damit umgehen. Und die Art und Weise, wie der Film erzählt wird, erzählt uns als Publikum, dass eben diese ganzen Sachen, die passieren, nicht okay sind, in gar keinem Fall. Aber was im Film passiert, also es sagt, manche Leute sagen einfach nicht, dass diese Sachen nicht okay sind oder rechtfertigen sie sogar. Also für mich war, glaube ich, am schlimmsten dieses, wir wissen, dass diese Vergewaltigung passiert ist und dieser Freund von Benigno, ich habe gerade seinen
Marco,
nimmt dann so eine Rolle von Verständnis und Empathie ein, die suggeriert, dass man Empathie mit dieser Figur Benigno, oder wie hieß der überhaupt so, ich glaube schon, haben soll. Das ist das, was auf dem Bildschirm passiert. Aber natürlich wissen wir als Zuschauende, das ist alles komplett abgefuckt, was da passiert. Und hier unterstützt gerade, oder hier kehrt im Prinzip ein Mann gerade die schreckliche Tat eines anderen Mannes unter den Teppich. Oder
tut er das doch, wirklich?
Ich finde, es wird verharmlost dadurch, wie es erzählt wird. Also, ich finde, aber natürlich wissen wir aufgrund von den Regieentscheidungen, die getroffen wurden, dass das eben natürlich, naja gut, also ich sage mit meiner Meinung und meinem Hintergrund, dass es natürlich falsch ist. Aber was mich sozusagen an dieser Art von Filmen immer fertig macht, ist, dass es theoretisch auch über die Köpfe von jemandem hinweggehen könnte.
Also ich finde, dass der Film tatsächlich sehr ambivalent ist in dem Ganzen. Also wie du schon sagst, wird es jetzt von ihm verurteilt oder nicht? Also es gibt diese Szene auf dem Parkplatz, wo sich ja Marco eigentlich recht eindeutig positioniert. Ja, ja. Aber dann später, wenn Marco dann die Haushälterin trifft, sagt er zu ihr, Benigno ist unschuldig. Sagt er das jetzt, weil er das glaubt? Oder sagt er das, weil er das Gespräch hier an dieser Stelle abkürzen möchte?
Ich glaube,
ja.
Also ich glaube, es ist wirklich, also in dem, also ich glaube, er ist sich vielleicht selbst gar nicht sicher, aber sagt es, um das Gespräch abzukürzen. Aber mir geht es gar nicht so viel darum, was er sagt, sondern eher, was er macht. Also zum Beispiel diese Szene, wo er vor dem Grab steht oder so.
Das fand ich aber irgendwie interessant, dass, ich meine, die Freundschaft zwischen den beiden hat sich ja auch über einen längeren Zeitraum entwickelt. Und dann ist so die Frage, okay, du weißt, dass dein Freund etwas Schreckliches getan hat. Wie gehst du damit um? Also negiert das komplett eure Freundschaft? Ist dieser Mensch für dich wortwörtlich gestorben? Oder akzeptierst du das und sagst, du hast etwas Schlimmes getan, aber du bleibst mein Freund? Das fand ich tatsächlich einen interessanten Punkt, den dieser Film dann durchgeht. Aber ja, er ist also es ist eine sehr männliche Perspektive. Also wir haben schon zwei Frauen, die, aber ich glaube, also zumindest diese Balletttänzerin, die ist ja nur Objekt. Also es gibt kein Kapitel, das aus ihrer Sicht wirklich erzählt ist. Während die Stierkämpferin, die hat ja schon eine etwas größere Rolle, aber sie verliert dann diese Rolle ja auch sehr schnell. Und dann ist es halt die Geschichte zwischen Marco und Benigno. Und jetzt habe ich leider den Faden verloren. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar, weil du ja auch gesagt hast, ist so, verurteilt der Film das jetzt wirklich? Ich glaube, warum das für dich auch so unklar ist, ist, weil der Film sich eher auf die Männerfreundschaft zwischen Marco und Benigno konzentriert. Also zum Beispiel, wir wissen ja gar nicht, was das jetzt eigentlich für Alicia bedeutet, dass sie jetzt aus dem Koma wieder erwacht ist. Wir wissen ja noch nicht mal, ob sie weiß, dass sie schwanger war. Wir wissen ja noch nicht mal, ob es jetzt wirklich eine Totgeburt gegeben hat. Wir wissen nicht, also definitiv, ob die Schwangerschaft unterbrochen wurde oder nicht. Und sie ist ja wirklich nur ein weiteres Objekt. Also erst hat Benigno sie beobachtet und dann wird sie von Marco beobachtet. Und deswegen kann ich das schon verstehen, dass du auch glaubst, dass diese Botschaft, dass das so über gewisse Leute, wenn man sich nicht wirklich damit befasst, auch über deren Köpfe hinweggeht.
Ich glaube halt,
also was, sorry, ja. Weil ich den Film ja auch reingebracht habe. Also ich glaube, warum ich den Film relevant fand, ist, dass er eine Vorgeschichte eigentlich erzählt von Poor Things. Weil ja, es ist halt die männliche Perspektive. Und es findet eine Fetischisierung von weiblichen Körpern statt. Auf allen möglichen Ebenen. Und ich finde, dass es schon eine klare Verurteilung in dem Film gibt von der Handlung von Benigno. Und ich finde auch, dass die Verurteilung von Marco weniger kommt als von den anderen. Also es ist ja, also das, was du als unsagbar beschreibst, genau das ist ja auch die Reaktion von dem Krankenhauspersonal, von, auf eine gewisse Art und Weise auch von der Vermieterin, vor allen Dingen aber auch von der Ballettlehrerin von Alicia. Die finde ich am Ende ja eine unglaublich starke Präsenz auch hat, ne, wenn sie dann in diesem Theater da sitzt und das komplett nicht okay findet, dass Alicia und Marco jetzt miteinander sprechen und wissen will, okay, was habt ihr, worüber habt ihr jetzt eigentlich gesprochen? Und ich finde den Film deshalb so interessant, weil es halt, genau, es erzählt halt eine männliche Perspektive und ich finde, es gibt so ein bisschen das vor, was bei Poor Things eben angerissen wird, diese Faszination von Männern mit Frauenkörpern. Und es ist für mich fast schon so wie so ein Prolog. Also wie sind wir überhaupt an diesen Punkt gekommen, dass so ein Film wie Poor Things existieren muss? Warum sind wir überhaupt an den Punkt gekommen, dass ein Film wie Barbie so einen Erfolg hat? Und dementsprechend finde ich es interessant und wichtig, dass es diesen Film gibt, Apple Cornea, weil er eben diese andere Perspektive erzählt und eben auch nochmal, finde ich, eine Tür öffnet, um in diese Männerwelt reinzuschauen und sich anzuschauen, okay, was ist denn da eigentlich los? Was ist da eigentlich passiert? Und deshalb habe ich den Film vorgeschlagen, dass man den dann nochmal mit reinnimmt in die Besprechung. Und ich glaube, also ich finde, Pedro Almodóvar ist ein total fantastischer Regisseur, weil er halt eben solche Themen sich auch zu eigen macht. Und ich finde, dass dieser Film absolut eine Existenzberechtigung hat, auch wenn er eben eine unsagbare Geschichte erzählt, weil es eben am Ende des Tages genau um das geht, was Fabian eben gerade besprochen hat. Dieses, wie gehe ich dann damit um, wenn mein Freund eine unsagbare Tat begangen hat und absolut keine Reue zeigt, weil er überhaupt nicht versteht, was eigentlich bei ihm schiefgelaufen ist. Und das, ja, also ich weiß nicht, deshalb, ich finde es faszinierend. Ich finde es faszinierend und ich finde, es ist relevant für so einen Film wie Tour.
Ich finde es.
Oh, ja, bitte. Sorry? Nee, Ladies first.
ich glaube, ich fand es einfach sehr hart zu sehen, weil, also ich glaube, ich fand es einfach hart zu sehen, dass sozusagen dieser Person, die sowas getan hat, dann am Ende, also dass sie einfach noch trotzdem so quasi durch die Reaktion von Marco dann so in irgendeiner Form vielleicht zu menschlich geblieben ist.
Wie finde ich, ist er aber nicht. Ist er überhaupt nicht. Für mich ist er ganz klar in diesem Film verurteilt worden. Und ich finde, Marco ist im Grunde genommen ist für mich eine interessante Figur, weil sie viele Ebenen hat, weil er verurteilt seinen Freund definitiv. Ich glaube, diese Situation mit der Vermieterin ist mega lustig auch, weil sie halt irgendwie reinkommt und sagt, ja, ich verstehe das überhaupt gar nicht. Also er hat ja irgendwie jetzt klar irgendwie auch verpasst, dass da eine riesen Mediengeschichte drüber gemacht wurde, ja. Also ich meine, die hätten jetzt auch.
Warum hat mich niemand interviewt?
Ja, ich hätte so viel dazu zu sagen gehabt. Und ich finde, dann ist es auch legitim für einen Marco, sich da irgendwie rauszuziehen aus dieser Situation. Ich finde es interessant, welche Wahl er da am Ende trifft. Und ich meine, er schaut aus dem Fenster, er sieht Alicia. Er hat sie ja jetzt nicht, also er stalkt sie nicht, ne? Nicht so.
Aber er nimmt schon die Position ein, die vorher Benigno hatte, irgendwie auf irgendeine weirde, verstörende Art und Weise.
Aber anders.
Ja, aber
ja. Das ist ja genau der Punkt. Er nimmt sie ja deshalb anders ein, weil er schaut aus dem Fenster, er sieht sie, er ist natürlich schockiert darüber, dass sie aufgewacht ist. Das wusste er in dem Moment noch nicht. Das ist natürlich eine legitime Reaktion darauf. Und er verfolgt sie nicht, sondern er trifft sie durch Zufall im Theater. Und sie ist eigentlich diejenige, die ihn dann interessant findet, weil er ja der Mann ist, der immer weint.
Aber was ich dann bei der Situation auch wieder eine interessante Entscheidung fand, ist, dass er halt gesagt hat, Benigno, du hast sie aufgeweckt. Also er hat gesagt, ja. Durch die Vergewaltigung quasi ist sie aufgeweckt worden.
Durch die Vergewaltigung, die zu einer Geburt geführt hat.
Ja, und ich, also da finde ich halt schon, also auch wenn er verurteilt wird durch den Rest der Leute, die da abhängen im Krankenhaus, also ich finde einfach diese Konstante, selbst wenn er ihn auf einer Seite verurteilt, finde ich auf der anderen Seite diese konstante Rechtfertigung, die trotzdem noch passiert, fand ich einfach sehr, also wie gesagt, ich sag nicht, dass der Film, dass ich den jetzt schlecht fand, aber ich wünschte einfach, hab nach dem Film mir gewünscht, dass ich mein Inneres kurz nach außen kehren kann, um mich komplett von diesem Gefühl des Films zu entledigen.
Verstehe ich absolut. Und ich glaube aber auch, dass das die Intention von dem Film ist.
Ja, also ich hoffe es stark.
Und ich glaube auch dieses, und ich finde auch diese Worte, ne, du hast sie aufgeweckt. Also dadurch ich finde, er gibt ihm nicht so eine wirkliche Legitimation, weil für mich ist es auch in dem Moment, wenn er das sagt, ich würde behaupten, dass ihm als Charakter in dem Moment klar ist, dass er da gerade was unglaublich Abstraktes, unglaublich einfach machen will. Und das mal nicht okay
weiß
ist.
Weiß ich nicht, ja.
Und ich finde, also ich glaube schon, weil er dazu zu klar vorher schon formuliert hat, wie er diese Situation findet. Und das ist ein Zugeständnis an seinen Freund und kein Zugeständnis an die Wahrheit.
Aber alles, was er nach dieser Klärung, also was er davon hält, quasi gemacht hat, steht irgendwie in einem Widerspruch zu dem, was er halt gesagt hat da im Auto.
Ja, weiß ich nicht, weil ich meine, ist ja, also alleine, dass er weggegangen ist, steht nicht.
Also, er zieht in seine Wohnung ein.
Ja, ich find's deshalb interessant, weil er wird ja zurückgerufen unter der Prämisse, er hat ja sonst niemanden, Benigno hat sonst niemanden, komm zurück. Und das ist, und ich das unter dem Aspekt sehe ich das, was er da macht. Hm. Dass er denkt, er hat eine Verantwortung, weil er der Einzige ist, den Benigno hat, und deshalb muss er als Freund jetzt des Teufels Advokat spielen und muss diese Rolle einnehmen.
Das ist vielleicht wieder das, was Fabian am Anfang meinte. Aber was mich auch ein bisschen daran stört, ist, dass so lange kannten sie sich auch wieder nicht. Es waren nur ein paar Monate. Weiß ich nicht. Also, I don't know. Aber ja, okay, dieser Film existiert.
Ich finde ihn aber trotzdem sehr interessant. Also auch danke, ja. Laura, dass du uns den vorgeschlagen hast. Ja. Und vor allem auch deine, also Interpretation oder Einordnung des Films fand ich auch sehr interessant, weil ich das tatsächlich nicht gesehen habe. Also ich habe mich währenddessen gefragt, okay, warum gucke ich den an und was zur Hölle hat das bitte mit Poor Things zu tun? Und das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe natürlich so den Male Gaze, also der Film startet ja wortwörtlich mit dem Male Gaze, habe ich ja alles gesehen, aber so diese Verbindung zu Poor Things habe ich tatsächlich nicht gesehen. Insofern vielen Dank, Laura. Ich fand das sehr interessant. Und auch sehr interessant, dass der Film ist ja eigentlich schon, also schon alt, ja, alt kann man nicht sagen, aber älter. Und der Film hat es halt so thematisiert. Und dann gibt es aber Filme, die viel früher sind, wie zum Beispiel Passengers, die diese Verurteilung, denen diese Verurteilung nicht so gelingt.
Ich muss sofort an Passengers, sofort daran denken. Dieser gottverdammte Film. Egal. aber was ich zu dem Film auch sagen muss, ich habe den so gestartet, gestern habe ich ihn erst geschaut, und in den ersten 5 Minuten wurde die Menstruation angesprochen von ihr, was natürlich auch rein logisch im Skript irgendwie Sinn ergibt dann später.
Naja, wobei, wenn du dich an diesen Schwarz-Weiß-Film erinnerst, so
ja,
ganz anatomisch korrekt war das auch nicht.
Ja, nee, oh, stimmt, das habe ich komplett vergessen. Das
aber
ist dann
aber egal. Also ich würde nochmal abschließend zu sagen, vielen Dank, dass du uns diesen Tipp gegeben hast. Es war interessant. Nicht jeder Film, also ich finde ja, solche Filme haben ja trotzdem auch eine Daseinsberechtigung. Nicht jeder Film muss einen irgendwie mit einem wohligen Gefühl entlassen. Weil das menschliche Dasein besteht ja eben nicht nur aus wohligen Gedanken, sondern auch aus unschönen Seiten. Insofern fand ich das sehr interessant. Um diesen Podcast aber abzuschließen, wollte ich vielleicht noch so auf ein paar Geheimtipps eingehen. Habt ihr vielleicht im vergangenen Jahr oder in der jüngeren Vergangenheit noch irgendwelche anderen Filme oder Serien mit einer interessanten weiblichen Perspektive gesehen, die ihr den Leuten irgendwie näher bringen wollt? Lisa, hast du da noch irgendeine Idee?
Also letztes Jahr.
Oder, weiß nicht, muss nicht sein, was du dir jetzt gedacht hast.
Ach so, sonst macht ihr erstmal. Ich muss noch mal kurz überlegen, was ich jetzt hier als den einzig wahren Film vorschlage.
Also ich hätte noch was. Laura, hast du sonst noch was?
Okay. Nee, sag du mal zuerst, ich muss auch
nachdenken. Alles klar. Also ich habe jetzt für mich entdeckt die Serie The Marvelous Mrs. Maisel.
Oh, das wird mir schon seit 300 Jahren empfohlen, diese Serie.
Ja, es läuft auf Prime Video. Also Und sie ist jetzt im vergangenen Jahr mit der 5. Staffel zu Ende gegangen. Also relativ frisch noch, falls ihr nicht wisst, worum es in der Serie geht. Die spielt so Ende der 50er Jahre. Die Hausfrau und zweifache Mutter Mitch Maisel unterstützt ihren Mann, wo sie nur kann. Der will nämlich Stand-up-Comedian werden. Und bei einer verhängnisvollen Nacht geht eben alles schief und ihr Mann sagt so, okay, das funktioniert so nicht. Ich will nicht mehr. Ich trenne mich jetzt von dir. Und das wiederum führt Mitch dann dazu, dass sie durch die Nacht streift, aufgelöst ist und dann zufälligerweise wieder in derselben Örtlichkeit landet, wo ihr Mann aufgetreten ist, spontan das Mikrofon ergreift und dann eine bravouröse Stand-up-Routine hinlegt und dann von einer anderen Frau entdeckt wird. Und dann entwickelt sich das so hin, dass die Marvelous Mrs. Maisel Schritt für Schritt entdeckt, dass sie, glaube ich, doch irgendwie selber das komödiantische Talent hat und das auch nutzen möchte. Und die Serie ist unfassbar witzig, sie hat eine wirklich tolle Inszenierung und sie hat Monk in einer, also den Schauspieler von Monk, Tony Shalhoub, in einer großartigen Nebenrolle.
Ja, dann muss ich vielleicht ich darf das eigentlich gar nicht mehr sagen. Also ich sag wirklich, ich habe auch vor allem eine Freundin, die auch super riesiger Fan von der Serie ist. Und ich glaube wirklich, vor 5 Jahren wurde mir die zum ersten Mal empfohlen. Ich sag jedes Mal, ich gucke sie. Bis jetzt ist es noch nicht passiert, deswegen traue ich mich nicht mehr, es zu sagen. Aber es klingt wirklich jedes Mal, wenn sie mir empfohlen wird, sehr interessant.
Also es ist wirklich das Gegenteil, jetzt sag ich mal, von Sprich mit ihr. Du kommst tatsächlich immer mit einer guten Laune aus dieser Serie raus. Obwohl sie natürlich auch sich nicht davor scheut, die schwierigen Sachen anzusprechen. Denn wie gesagt, die Serie spielt eben Mitte, Ende der 50er Jahre. Das fand ich auch ganz interessant, weil da werden auch Sachen gezeigt, die echt schmerzhaft sind, also für uns aus unserer heutigen Perspektive. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch teilweise bewusst so gemacht, dass man ein Stück weit schon sieht, okay, wir sind von echter Gleichberechtigung noch weit entfernt. Aber unsere Gesellschaft hat sich zumindest ein Stück weit weiterentwickelt. Und so in der Rückschau finde ich das auch eine interessante Perspektive.
Jetzt ist mir gerade aufgefallen, was ich euch empfehlen kann. Jetzt, wo du meintest, das ist ja auch so ein Period Piece, ne? Also ist ja auch irgendwie in den 50ern oder so.
Genau.
Marvelous Mrs. Maisel.
Ja.
Und das ist mir, Film an meiner Wand. Man sieht es nur, wenn man die Videoversion guckt. Hier hängt ein Carol-Poster. Da kann ich euch allen natürlich mal wieder Carol empfehlen. Zu jeder. Eigentlich wollte ich das gar nicht, bis zu diesem Augenblick wollte ich auch was anderes sagen, aber jetzt muss ich leider mal wieder Carol mit Kate Blanchett und Rooney Mara empfehlen. Zwei Frauen, die sich in 50er Jahren kennenlernen und das ist tatsächlich finde ich eine sehr gute weibliche Perspektive, aber es wurde von einem Mann inszeniert auch tatsächlich. Also es funktioniert ja auch, dass sowas interessant und gut inszeniert wird. Was ich aber eigentlich auch noch, es passt eigentlich auch ein bisschen zu Carol, ist Porträt einer jungen Frau in Flammen von 2019, glaube ich, von Celine Sciamma, wie spricht man sie aus? Ich weiß das gerade gar nicht. Geht auch um zwei Frauen, die auf so einer verlassenen Insel sind. Und die eine Frau wird eigentlich hingeschickt, um die andere heimlich zu malen, damit es ein Porträt von ihr gibt, das dann potenziellen Ehemännern gezeigt werden kann, damit sie verheiratet werden kann. Und die Frau hat halt keinen Bock drauf. Und deswegen muss diese andere Frau sie halt heimlich malen. Und genau, das ist immer ein Film, den ich irgendwie empfehlen würde. Und aus dem letzten Jahr habe ich Bottoms geguckt von Emma Seligman, ich habe irgendwie gerade Ausspracheprobleme, aber ich glaube, so spricht man sie aus, die auch Shiva Baby gemacht hat. Und den fand ich auch irgendwie ganz ganz cool.
Zu Porträt einer Jungfrau in Flammen nur noch so viel. Immer wenn jemand sagt, echte Filmkunst oder schöne Bilder kann es nur mit analogen Bildern geben, dann ist das immer mein Beispiel. Schaut euch den Film an, er ist wirklich unfassbar schön.
Einer der schönsten Filme, die ich jemals gesehen habe, und ich übertreibe nicht.
Und digital natürlich, das meinte ich damit.
Das stimmt.
Laura, hast du sonst noch was?
Okay, dann schmeiß ich jetzt noch American Honey rein von Andrea Arnold aus 2016.
Because I can. Einfach kommentarlos.
Okay, einfach
kommentarlos. Aber Laura, nicht, dass wir wieder in Ruin getrieben werden hier, wie mit Sprich mit ihr. Ja, ich musste 5 Folgen Avatar gucken danach, um wieder halbwegs gute Laune zu bekommen. Aber ja, wie Fabian schon sagt, das ist ja nicht immer zwangsläufig Ziel der Filmerfahrung.
Nee. Ich schmeiß den Kommentar los.
Okay, alles klar. Dann vielen Dank. War's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was ist denn euer Lieblingsfilm mit einer Frau in der Hauptrolle? Schreibt's uns in die Kommentare. Ansonsten haben wir auch auf Spotify eben die Umfrage, hätte Margot Robbie eine Oscar-Nominierung bekommen müssen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch, Lisa und Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.